Max, wir müssen reden.
Ach, war die Flasche schon offen?
Ja, jetzt hätte es schon. Ich mache jetzt diese hier einfach. So, das ist jetzt deine.
Bist du gar nicht mehr gewohnt hier mit so Anfänger-Amateur-Podcasts, oder?
Ja, aber nein, das ist doch unser Witz, dass wir es jedes Mal, brauchen wir eine Variation drin. Das ist doch, das gehört doch mit zum
48 Autoren sitzen wieder zusammen.
Also weißt du, wenn wir irgendwie das jedes Mal perfekt hinkriegen würden, dann wäre es halt total langweilig, oder? Und wäre es ja überhaupt nicht, aber jedes Mal nur das Gleiche.
Wie läuft denn dein Podcast? Dein anderer Podcast?
Gut, denke ich.
Ich glaube, ich schalte mal die Google hier ab.
Was, Google hat sich angesprochen gefühlt, oder was?
Ich habe keine Ahnung warum, aber ja, Google hat sich angesprochen gefühlt.
Okay. Ja. Also Planet B, ja, läuft. Wir hatten jetzt schon 2 Folgen veröffentlicht, also 2 richtige Folgen, plus die Teaser-Episode. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt keine Zahlen, ganz ehrlich. Also ich weiß es selber noch nicht. Ich habe nächste Woche einen Termin bei 4000 Hertz und dann wollen wir mal ein bisschen quatschen, wie das so läuft. Aber also ich habe das Gefühl, dass ganz gut läuft. Die erste Episode ist ganz gut angekommen und jetzt die von, jetzt läuft gerade die von Eva und von Redeker und ich glaube, da habe ich jetzt auch ganz viel gutes Feedback gekriegt, aber die ist halt auch echt super, die Eva, und das ist die Folge, wo es um Revolution geht. Hast du da mal reingehört eigentlich?
Bisher noch gar nicht, nein.
Okay.
Leider nicht.
Ja, also
in der Sonntag gleich eine lange Zugfahrt, vielleicht komme ich da dazu.
Ja, genau. Hör dir mal die von mit Eva an, die ist echt sehr, sehr schön. Es geht halt wirklich darum, wie Revolutionen funktionieren.
Mhm.
Also so man glaubt immer, dass man weiß, wie Revolutionen funktionieren, ne? Irgendwie dann, keine Ahnung, dann gibt es einen König oder einen Diktator oder was weiß ich, und dann gehen alle auf die Straße und dann gibt es ein bisschen Riots und dann unterschiedlich hohes Maß an Gewalt und dann ist irgendwie das System gestürzt und dann wird alles gut, ja.
Mhm.
Und irgendwie war ich auch nicht mehr so richtig zufrieden mit dieser Erklärung, weil
ja,
wenn man sich zum Beispiel so einfach mal so den arabischen Frühling anschaut, ne, so da gab es das alles, ja, und dann war halt am Ende trotzdem alles scheiße. Und irgendwie hat das mit dem Mubarak austauschen, also Mubarak ist gestürzt, ganz offensichtlich, hat die Revolution sozusagen sein Main Objective irgendwie erreicht, aber irgendwie ist der positive soziale Wandel, der eigentlich damit zusammenhängen sollte, der ist irgendwie nicht so richtig passiert. Und da kann man natürlich jetzt streiten, keine Ahnung, ist jetzt dieser, wie heißt der, Mursi oder so, ist er jetzt besser als Mubarak oder wie auch immer? Oder zwischenzeitlich diese drohende Machtergreifung durch die, beziehungsweise tatsächliche Machtergreifung durch die Muslimbrüder.
Ja.
Ne, also die Frage ist halt, ist das eigentlich besser oder was war da ein Fortschritt jetzt wirklich drin? Ist schwer zu sagen. Ich
finde, ist nur eine Frage der Perspektive.
Ist natürlich eine Frage der Perspektive, aber im Endeffekt willst du ja eigentlich von einem autoritären System hin zu einem weniger autoritären System. Und in der Hinsicht ist es auf jeden Fall nicht ein Fortschritt gewesen. Aber wenn du dir zum Beispiel die Französische Revolution anschaust, dann hast du ja dasselbe Phänomen. Die Französische Revolution hat ja auch nur zwischenzeitlich zu einer wirklichen Verbesserung geführt und dann wurde ja auch immer ständig wieder zurückgefallen in autoritäre Systeme und autoritäre Sachen bis hin zu, dass dann Napoleon sich zum Kaiser krönen lässt und so, ja, also
Na, das ist ja sowieso, ich finde ja auch so bei Wahlen so diese Hoffnung drauf, dass man das System, dass wenn man einfach nur die richtigen Leute wählt, dass sich dann schon alles ändern wird. Und aber die Leute werden ja gehen ja in das gleiche System rein. Das
genau.
Heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass sie von dem System zurechtgeformt werden, dass sie genau wie ihre Vorgänger sind. Und
genau das ist das Problem, von dem Eva von Redeker dann halt ausgeht und sagt,
ja,
also im Endeffekt, sie hat halt so einen sehr, sehr starken Praxisbegriff, ne? Also alles ist bei ihr Praxis, ja. Und Praxis ist halt immer eine eingeübte Praxis. Das heißt also, jede Praxis, die du hast, ist sozusagen immer schon, die hast du schon irgendwann immer schon irgendwann eingeübt. Das heißt, es ist eine Struktur, die sich wiederholt. Ja?
Mhm.
Und wenn du halt nicht diese Struktur wieder durchbrichst, also diese Praxisstruktur durchbrichst, dann wirst du halt, egal mit wem du dann an der Spitze bist, wirst du immer wieder im gleichen System landen. Und das heißt mit anderen Worten, was sie halt sagt, ist, was eigentlich, was worin eine tatsächliche Revolution besteht, also ein radikaler sozialer Wandel ist, in dem Austausch einer, wie es dieses nennt, einer Ankerpraxis, also eine Praxis, die auf die ganz viele andere Praxen aufbauen. Ne? Also sie hat halt, Ankerpraxis meint bei ihr zum Beispiel sowas wie Feudalismus. Ja? Also du hast halt irgendwie das feudale System als Ankerpraxis, wo sich dann halt ganz, ganz viele andere Praktiken dran anknüpfen, wie halt zum Beispiel eine bestimmte Demutsgeste vor dem vor den Ständen, ne? Bestimmte Formen von Erwartungen und von Handlungen, die du einfach eingeübt hast. Und die eigentliche Revolution besteht eben darin, genau diese Ankerpraxis durch eine andere Praxis einzuüben. Und was sie halt meint, ist halt, dass irgendwie diese neue Praxis, ne, die kann auch nicht einfach nur aus dem Nichts passieren. Das ist nicht so, dass irgendwie so du einfach hingehen kannst und sagen kannst, jetzt führen wir einfach mal eine neue Praxis ein, sondern es ist halt wirklich so, dass auch die schon irgendwie eingeübt werden muss. Das ist dann sozusagen das Paradox, dass du eigentlich sozusagen...
Die muss es schon vorher geben sozusagen.
Die muss es schon vorher geben, genau.
Ah.
Und sie sagt halt, dass diese Praktik oder diese Praxis, mit der dann die eigentliche Ankerpraxis ausgetauscht wird, die ist meistens schon da. Die ist nur ungleich verteilt. Jetzt so ein bisschen so
Okay. Wissenmäßig.
Sozusagen so in den Zwischenräumen, in bestimmten, sie nennt das interstitielle Räume in der Gesellschaft, also die nicht so im Vordergrund stehen, sondern eher so randständig sind. Ja, dort werden meistens schon die Praktiken von morgen eingeübt. Und wenn es dann zur Revolution kommt, zur erfolgreichen, dann ist es sozusagen, dass eine randständige Praxis dann eben ausgetauscht wird zu einer Ankerpraxis.
Okay. Ich finde das Gespräch sehr spannend, insofern will ich dich jetzt ungern unterbrechen, aber du hast ja einen Podcast zu dem Thema gemacht, insofern
genau,
wäre es jetzt sehr albern, das hier alles nochmal zu erzählen.
Genau, ich habe das jetzt einfach nochmal zusammengefasst, weil ich die These so spannend fand und man kann sich
das finde ich auch mal wieder spannend, so dieses zum einen, dass das System immer als unveränderlich gilt und sozusagen der Rahmen ist, in dem sich alle bewegen sollen und man da irgendwie Veränderungen erwartet oder sowas, die dann aber ja eigentlich fast gar nicht kommen können oder jedenfalls nur sehr begrenzt kommen können. Finde ich ganz spannend. Und dass halt eigentlich die gleichen Systeme immer wieder zu den gleichen Leuten und zu den gleichen Menschen führen werden. Ich finde ja da nach wie vor diesen CGP Grey Rules for Rulers, dieses Video, was für alle, die es noch nicht gesehen haben sollten oder erst einmal gesehen haben sollten, was ich hier nochmal ans Herz legen würde. Weil ich finde, das erklärt so eine ganze Menge, also wie so Systeme funktionieren und wie die eigentlich, wie relativ wenig Spielraum da eigentlich drin ist und wie die halt quasi Naturgesetzen unterworfen sind, wie halt soziales Zusammenleben oder Zusammenleben funktioniert und eine Regierungsform ist im Endeffekt nichts anderes als eine Form von sozialem Zusammenleben und die ist halt bestimmten Regeln unterworfen und aus denen kommt man nicht raus, aus denen kommt auch der Herrscher nicht raus.
Ja, aber die Sache ist ja die, manchmal kommt man ja eben doch aus den Regeln raus und vielleicht auch gar nicht, dass man das eigentlich will. Ne? Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt mal sagen, wenn man so einen Premierminister einfach mal das Parlament in Urlaub schickt.
Ja, das wird ja echt nie passieren. Nee.
Ja, ich meine so einfach so, ja, pass mal auf, also Parlament, nett, dass es dich gibt und so, aber ich finde irgendwie, gerade bist du so ein bisschen nervig, ich will dich mal in Urlaub schicken.
Das finde ich echt krass.
Das geht. Das ist
unglaublich. Ja, wie viel so, wie wehrlos diese Demokratien eigentlich so gegen so Putsch von oben ist.
Das ist aber nochmal so eine, bei der englischen Demokratie nochmal ein bisschen was anderes, weil sie so unfassbar unformalisiert ist. Ne? Also es gibt, die haben ja keine Verfassung. Ja,
ja. Ja. Naja, aber ich glaube, die Lücke könntest du immer, also was er jetzt halt macht, ist halt auf die Trägheit der Systeme setzen.
Mhm.
Also es spielt ja im Endeffekt keine Rolle, ob das legal ist oder nicht.
Mhm.
Und was die Gerichte da entscheiden. Und ich habe heute so ein Video dazu gesehen, also es ist ja die.
Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal erklären, worum es geht. Also es geht um England, Großbritannien.
Die Golden Boris State Johnson. EU, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Genau, Brexit. Es geht um Brexit mal wieder. Oh, ich hasse es. Mhm. Ich dachte, ich könnte mich jetzt damit irgendwie nicht, brauche ich mich erstmal nicht mehr damit beschäftigen, aber ja, jedenfalls.
Als ob wir keine echten Probleme hätten.
Boris Johnson ist jetzt sozusagen, hat sich bisher relativ quergestellt und hat, glaube ich, noch überhaupt nicht mit der EU irgendwie versucht zu verhandeln oder wie auch immer. Die EU sagte sowieso, es braucht nicht verhandelt werden, weil der Deal ist auf dem Tisch. Wir warten auf eure Unterschrift. Und Boris Johnson will halt irgendwie alles nochmal neu verhandeln oder beziehungsweise vor allem den Backstop mit Irland neu verhandeln. Und jetzt ist es jedenfalls dazu gekommen, dass die Frist abläuft jetzt im Oktober, die aktuelle Frist. Und Boris Johnson jetzt einfach mal fast einen Monat lang das Parlament in Urlaub schickt.
Naja, das ist, also dieses, das in Urlaub schicken, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also in Urlaub ist das ja nicht, sondern es ist halt, die haben halt im Herbst immer so traditionell, da sind ihre Parteitage und in der Zeit ist halt das Parlament nicht und darum wird das halt unterbrochen und es ist normalerweise dann irgendwie mal 4 Tage, mal 2 Wochen oder sowas, sind halt unterschiedliche Perioden, in denen das Parlament dann nicht tagt. Es gab dieses Jahr schon Überlegungen, das komplett ausfallen zu lassen, wegen wichtiger Gründe und der hat jetzt halt einen ganz besonders langen Prorogation gemacht. Und quasi zwar formell, also jetzt geht er nicht über den 31. Oktober hinaus, das war ja so die quasi erste Befürchtung, das ist einfach die gesamte Zeit, dass es dann so lange hinauszögert, aber halt so quasi so lang, wie es geht, um sozusagen das Parlament auszuhebeln, damit die keine Zeit haben, noch irgendwas zu machen. Und das finde ich, es ist ein Putsch von oben. Sorry, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun.
Das ist schon fast ein Staatsstreich.
Ne? Ja.
Und ich habe aber, ich frage mich halt, inwiefern das effektiv ist für irgendwas, weil ich meine, was genau wird da jetzt verhindert? Das ist die Frage. Effektiv.
Ja, dass die im Zweifelsfall, dass das Parlament dass das Parlament sozusagen durchsetzen kann, dass da nochmal verhandelt wird mit der EU oder dass die EU nochmal um Aufschub gebeten wird oder irgendwie sowas. Also denen wird die Möglichkeit genommen, nochmal zu.
Aber ist das wirklich so? Weil es ist ja nicht so, bis die haben ja noch Zeit. Also es ist ja noch nicht.
Naja, erstmal ist das Parlament, das fängt jetzt irgendwie am Anfang September, am 3. September oder was trifft sich das Parlament das erste Mal. Dann haben sie bis, haben sie irgendwie wenige Tage, 5 Tage Zeit oder sowas.
Ja.
Und in der Zeit müssten sie, also und danach setzt diese Pause ein und danach haben sie nochmal irgendwie 14 Tage oder sowas.
Mhm.
Und 14 Tage heißt ja in der Praxis, also zwei Wochen, da sind ja dann irgendwie nochmal Wochenenden dazwischen und du kannst es ja nicht. Und du musst in der Zeit, musst du einen Gesetzentwurf machen und musst den durch beide Häuser kriegen, quasi durch Commons und Lords und musst das dann irgendwie in Bewegung bleiben. Und du kannst in dieser Prorogation, also kannst jetzt nicht sagen, wir machen jetzt schon mal, sagen wir mal, einen Misstrauensantrag, den schicken wir jetzt schon mal durch das House of Commons und dann können wir es danach durch das House of Lords schicken, sondern in dieser Prorogation-Zeit, das ist quasi ein kompletter Reset für alles. Und selbst wenn sie es jetzt noch schaffen, den Misstrauensantrag zu stellen, dann heißt das nicht, dass automatisch Neuwahlen ausgerufen werden. Und wenn Neuwahlen ausgerufen werden, würde die EU wahrscheinlich sofort sagen, ja, okay, dann setzen wir jetzt erstmal diesen EU-Rausschmiss aus, weil wenn ihr gerade, um sozusagen rauszukriegen, wo ihr überhaupt hin wollt, dann so. Und das würde nicht dazu führen, sondern es würde dazu führen, dass dann erstmal die, ich glaube, 2 Wochen die Regierung Zeit hätte, also der Premierminister Zeit hätte, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen. Und in der Zeit würde wahrscheinlich auch die Opposition probieren, eine Gegenregierung auf die Beine zu stellen. So, und dann hast du nochmal dann hast du auf jeden Fall schon mal eine Menge Zeit, hatte ich diese ganze Zeit. Also das ist wirklich, ich glaube, Johnson spielt auf Zeit. Und der hofft einfach, dass dann muss man ja auch sagen, also warum stellen die jetzt nicht direkt einen Misstrauensantrag? Weil sie sich nicht einigen können, wer danach Premierminister werden soll. Weil sozusagen die Idee ist, sie würden einen Misstrauensantrag stellen, müssten dann quasi eine Übergangsregierung, die dann erstmal den Brexit stoppt, auf die Beine stellt und danach Neuwahlen ausrufen und dann wärst du erstmal für eine gewisse Zeit lang anderer Premierminister dran. Und Corbyn will halt unbedingt dieser Premierminister sein.
Aber die Remainer finden den nicht gut.
Und die Lib Dems, die finden den nicht gut und die Green Party finden den nicht gut und die wollen den halt nicht da haben. Und er besteht aber drauf und die bestehen aber auf die andere Sache drauf und darum haben sie bisher noch keinen Misstrauensantrag gestellt. Das ist der Grund. Und das ist so die nächste Stufe der Shitshow, dass dann halt Corbyn, weil der halt, oh ja, das Land geht vor die Hunde, wenn wir Brexit machen, aber wenn ich nicht Premierminister mache, dann geht das Land halt vor die Hunde. Und der ist kein Deut besser als dieser Johnson. Also der ist wirklich, also ich weiß nicht, ich finde diese Machtspiele um der Macht willen, das finde ich.
Ich finde das so abgefahren, in meiner Twitter-Timeline sind eigentlich fast alle linken Engländer sind Remainer,
ja,
aber gleichzeitig pro Corbyn.
Okay.
Und ich frage mich immer, wie sie diesen Spagat hinkriegen. Ne? Also so einer der.
Der war ja nur alles andere als ein Remainer.
Ja, eben, genau. Also und das ist halt so ein Spagat für die. Und die argumentieren dann immer und versuchen dann sozusagen so in ihre Labour-Geschichte. Ja, also Corbyn ist total super, aber er muss jetzt auch mal.
Ja.
Irgendwie so. Also irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine ganz komische. Also die englische Linke ist da irgendwie in so einer ganz komischen Ort irgendwie, dass sie irgendwie diesen Corbyn so immer noch als so eine Lichtgestalt einer sozialdemokratischen, radikal-sozialdemokratischen Vision irgendwie auf jeden Fall behalten wollen und auf der anderen Seite aber irgendwie sozusagen mit ihm sozusagen den Remain machen wollen, wofür er eigentlich der Fall total der Falsche ist, weil er da überhaupt nicht für
ist. Sie interpretieren was in ihn rein, was er eigentlich nicht ist. Das habe ich.
Ja, weiß ich gar nicht, ob sie das so machen, aber sie würden ihn gerne irgendwie in diese andere Richtung schubsen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich verstehe das auch nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall eine echt fatale Lage, dass die Opposition so komplett handlungsunfähig ist wegen diesem Corbyn. Das ist so
krass. Ich weiß gar nicht, ob es nur wegen denen ist. Man könnte ja natürlich auch sagen, dass die Lib Dems, muss ich ja auch mal sagen, könnten ja sagen, okay, es wird eine Übergangsregierung werden, die wird eh nur 2 Wochen im Amt sein, bis sie Neuwahlen ausrufen. Meinetwegen soll das halt der Corbyn machen.
Ja,
also das könnten die ja durchaus.
Das stimmt ja.
Das könnten die ja durchaus auch machen. Aber die bestehen halt genauso drauf, dass der das nicht wird, warum auch immer.
Mhm.
Bei den Grünen genauso. Aber was halt, was man ganz klar sagen muss, dass halt bei den letzten Wahlen jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Wie heißt Corbyns Partei?
Labour.
Labour auch ganz massiv abgestraft worden ist, weil wegen ihres Schlingerkurses in Sachen Brexit und die Grüne Partei und die liberalen Demokraten doch deutlich stärker geworden sind.
Was bei den letzten Umfragen?
Bei den EU-Wahlen.
Ah, EU-Wahlen, ja.
Da ist die Brexit-Partei gigantisch stark geworden, logischerweise und so. Also es war kein klares Votum für Remain, aber von den Parteien. Also Labour ist massiv abgestraft worden und Lib Dems und die Grünen, also die klaren Remain-Parteien haben deutlich zugewonnen. Und sehr, sehr deutlich. Und insofern fände ich das jetzt ich finde es irgendwie nachvollziehbar, dass die sagen so, ihr seid doch eh auf dem absteigenden Ast und dich will keiner mehr so richtig. Und du hast uns die ganze Scheiße mit eingebrockt. Ich habe keine Ahnung. Und dann müssen sie auch noch was schnell genug auf die Beine stellen. Also da wird langsam echt die Zeit knapp. Und diese Prorogation, das ist jetzt einfach nochmal so ein Stock in die Speichen schmeißen, glaube ich.
Aber sag mal, was glaubst du, was will Johnson? Also ich habe jetzt öfters gelesen, der will den No-Deal, ne? Aber das macht doch keinen Sinn. Warum sollte er denn No-Deal wollen?
Ich glaube, der will Macht.
Ja, die hat er ja. Er ist ja jetzt Premierminister.
Was will
er
noch? Das will er bleiben. Erstmal.
Aber ist das jetzt irgendwie ein Zug, der ihn jetzt wahnsinnig gut fest in den Sattel bringt?
Wenn sie es jetzt nicht schaffen, einen Misstrauensantrag gegen ihn zu stellen und den durchzukriegen, dann hat er, glaube ich, erstmal, dann kannst du, ich meine, der ist bereit zu miesesten Tricks, offensichtlich, wie er jetzt an dieser Aktion zeigt. Und wenn dann erstmal, wenn dann der Brexit da ist, wird das Chaos, glaube ich, groß genug sein, dass er erstmal im Zweifelsfall, also ich sage jetzt nicht, dass er es automatisch macht, aber mittlerweile traue ich dem alles zu, dass sie irgendwie durchdrücken, dass irgendwelche Notstandsgesetze eingesetzt werden und erstmal sowieso keine Wahlen stattfinden oder sowas. Ich glaube, für den ist das erstmal alles jetzt so ein, das ist ein reines Schachspiel oder wie auch immer. Also der ist so ein,
ich habe eine andere Theorie. Also ich glaube, er spielt nicht Schach, er spielt Poker.
Und vielleicht, das kann durchaus
sein. Und sein Pokerspiel ist halt wirklich, also ich sag mal so, die Grundsituation des Brexit war von Anfang an, also praktisch als die Artikel 50 gepullt wurde, eigentlich schon nach dem Referendum, war halt folgende, ne, irgendwie im Endeffekt hat die UK überhaupt nichts an diesem Tisch, an diesem Verhandlungstisch irgendwie in der Hand. Mhm. Also sie haben nichts in der Hand. Ja. Also im Endeffekt ist jetzt sozusagen alles, was in diesem Deal verhandelt wird, ja, es war eigentlich nie eine Verhandlung, sondern es war einfach nur, was die EU dir jetzt sagt, welchen Deal du jetzt kriegst. Was soll die UK verhandeln? Die haben ja nichts. Mhm. Die haben ja nichts. Ja. Die sind total abhängig davon, dass irgendwie sie noch weiterhin am Single Market teilnehmen können und auf irgendeine Weise, ja. Und im Endeffekt ist jedes Zugeständnis, das die EU ihnen macht, ist sozusagen etwas, was sie gar nicht machen müssten, ja, sondern ist sozusagen das einzige, das ist eben das Grundproblem dieses Brexit, dass sie halt nie eine Verhandlungsposition hatten in diesem Streit und was das hatte halt auch May nicht und so weiter und weil nämlich UK diesen Deal viel mehr braucht als die EU. Das ist nämlich der Punkt. Die UK braucht den Deal viel stärker als die EU. Die EU kann damit leben, wenn UK einfach komplett rausfliegt. Das ist zwar auch nicht schön, das ist UK hat, die EU hat auch ein Interesse daran, den Single Market so weit wie möglich zu erhalten, aber sie hat auch ein großes Interesse daran, halt UK halt nicht besser dazustehen lassen zu als vor dem Brexit. Das heißt also mit anderen Worten, UK hat eigentlich nichts. Und was Boris Johnson, das ist meine Theorie, jetzt versucht, ist halt tatsächlich zu sagen, passt mal auf, wir sind bereit für den No-Deal. Ja, also weil nämlich, der Punkt ist nämlich, dass die EU kein Interesse an einem No-Deal hat. Also beide haben kein Interesse an einem No-Deal, ja, aber Boris Johnson, ich glaube ganz ehrlich, er will so tun, als er macht jetzt so Chicken, er macht jetzt das Chicken Race, ja. Ah. Wer weicht zuerst aus? Ja, es ist halt so wirklich so, ja, ey, No Deal, ey, ich kann damit leben. Ich glaube, er blufft.
Also genau. Das sehe ich nicht so. Neulich habe ich so ein Video gesehen, wo sie es relativ gut sauber rausgearbeitet haben, wie Boris Johnson sich da eigentlich positioniert hat, wie er halt mit der wie die Entscheidung, ob er quasi für den Brexit oder gegen den Brexit ist, das war eine reine Karriereentscheidung für ihn. Das war halt, der hätte sich als Remainer positioniert, dann hätte er wahrscheinlich keine großen, dann hätte er dann wäre er jetzt nicht Premierminister, weil dann wäre weiterhin, wer war der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der da zurückgetreten ist, dann wegen dem egal.
Ich weiß es schon.
Dann wäre er halt weiter irgendwo unter dem. Wäre
David Cameron.
Cameron, dann wäre er weiterhin im Kabinett oder sowas und hätte wahrscheinlich keine große Karriere gemacht. Also hat er quasi gesagt, ist auf den Gegenzug aufgesprutzt und hat auch da ein bisschen gepokert. Hat aber, also auch wenn er verloren hätte, glaube ich, dann wäre er schon immer der dagegen gewesen ist oder immerhin die noch ganz gut vorangetrieben hatte oder sowas, das war ihm relativ egal, aber so hat er sich da in so eine Spitzenposition gebracht, und er weiß, sein Posten hängt daran, wenn er nochmal eine Wahl gewinnen will, dann muss Großbritannien aus der EU sein.
Ja, aber er muss auch einen guten Deal liefern.
Er muss einen
besseren als den Theresa May.
Nein.
Doch, um glaubwürdig zu sein, auf jeden Fall. Weil er hat doch Theresa May immer dafür kritisiert, dass sie halt.
Ja, er spielt nicht Schach, sondern Poker oder vielleicht sagen wir auch russisch Roulette. Also er hat die Knarre geladen und hält sie jetzt gerade an den Kopf und ich glaube, das geht gar nicht so sehr gegen die EU. Weil die EU hat jetzt, ich weiß nicht, ob sie jetzt nochmal zucken werden. Ich glaube, es geht in Zweifelsfall, vielleicht geht es auch gegen beide, aber auch gegen das Parlament auf jeden Fall. Weil das Parlament hat Theresa Mays Deal durchfallen lassen und sie hat damals schon gesagt, aber das würde bedeuten, dass wir No Deal haben und sowas und das wollen die Leute noch weniger. Aber jetzt ist sozusagen, jetzt ist die Knarre ist geladen und liegt schon bereit und wird auch genutzt werden. Und darum hat er jetzt einen ganz anderen Druck. Und ich glaube, was der machen wird im Zweifelsfall ist, der wird hingehen, wird auf dem Vertrag Theresa May durchstreichen, wird da Boris Johnson hinschreiben, wird sagen, hey, guckt mal, ihr habt da euren neuen Deal. Stimmt ab. Alternative, wir sind in 5 Tagen aus der EU.
Ja, aber das wäre doch voller Gesichtsverlust, weil er hat ja immer als lautester gegen Theresa May gestänkert und gegen den Deal.
Wir werden sehen. Ich glaube, er wird irgendeine Begründung finden. Es ist besser. Ich glaube, das ist auch he's winging it. Also das ist ihm auch, wenn er keinen Brexit liefert, das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Dann wird er nicht mehr Premierminister bleiben. Alles andere ist erstmal sozusagen der ist Surfer. Der bleibt auf der Welle. Der probiert probiert sich zu halten. Der weiß noch nicht, wo er in 5 Sekunden sein will. Er weiß jetzt, wo er jetzt sein muss.
Also ich glaube wirklich, sein Verbleib im Minister im Amt wird davon abhängen, ob er die EU zumindest zu irgendeinem Jota dazu bringen könnte, den Vertrag auch nur ein Komma zu ändern, auf das er dann zeigen kann und sagen, guckt mal, mit diesem Komma ist dieser Vertrag 1000-mal besser als das, was Theresa May ganz ehrlich, also sonst ist er komplett unglaubwürdig. Also, ist er sowieso, klar, aber also aus unserer Perspektive war.
Was er machen könnte in der Situation ist halt, ich habe alles probiert, was in meiner Macht steht. Das ist der beste Deal, den man kriegen könnte.
Das ist das, was Theresa May gesagt hat.
Es war so wichtig, Brexit zu liefern, weil das Volk hat entschieden und ich habe da schon immer dahinter gestanden und ich habe mit meiner ganzen Glaubwürdigkeit schon immer dahinter gestanden, dass auch wenn es für uns jetzt Abstriche bedeutet und auch wenn es kein guter Deal ist, dass es trotzdem besser ist, als in der EU zu bleiben, bla bla bla. Und mit der gleichen Begründung wird er im Zweifelsfall auch für No-Deal-Brexit einsetzen. Und ich glaube, für ihn wäre der No-Deal-Brexit, wäre ihm fast lieber.
Okay, als der Deal, den die EU
hat. Als der Deal, den die EU hat.
Weil das wäre immerhin nicht wie Theresa May.
Das wäre die radikalere Variante. Ich glaube, das ist das, was ihnen besser gefällt. Ich glaube, worum es ihnen geht. Ich habe irgendwann mal neulich habe ich gelesen, was du machst, ist halt, wenn du was machst du, wenn du in einer Diskussion drohst zu verlieren? Also wenn du mitkriegst, scheiße, mein Argument hält nicht, ich verliere hier gerade die Diskussion.
Also ich greife dann meistens zur Waffe. Also
aber ja, er sagt halt, du nimmst ein totes Tier und packst es auf den Tisch. Und zwar wird jeder sehen, dass du das gerade auf den Tisch gepackt hast, aber es spielt trotzdem keine Rolle und niemand wird über die Diskussion noch nachdenken. Und ich glaube, das ist das, was er gerade macht. Er wird im Zweifelsfall den No-Deal auf den Tisch packen und damit wird er total davon ablenken, dass und wird den machen und dann wird aber, und er wird dann sagen, oh, wir haben jetzt eine No-Deal-Situation, wir wissen alle nicht, wie wir hergekommen sind. Ha, scheiße. Jetzt aber starke Führungspersönlichkeiten, die uns aus dieser Scheiße wieder rausreiten. Und das ist genau das, was er gerade auch schon von der ganzen Argument. Hast du dieses Video gesehen, was er auf seinem Account, als er diese Prorogation auch angekündigt hat, da gab es ja auf seinem Twitter-Account gab es so ein Video. Und das ist großartig gemacht. Das muss man ihm ja leider sagen. Der kann dieses Populismus, das kann er ja. Das ist halt so dieses übliche Politiker, so Kinder, die fröhlich in Schulen gehen und so weiter und so fort. Und dazu hörst du ihn, also es ist nicht irgendwie so ein Sprecher, sondern du hörst ihn, wie er einspricht, wie er so, ja, und für dieses Land und wir müssen und dann irgendwann mittendrin haut er so gegen das Mikrofon gegen. Also du hast, also du sollst, als ob er sich selber in Rage redet und wir müssen es einfach, und ich, mein Ziel ist, dass Großbritannien nicht einfach nur ein gutes Land wird, sondern das beste Land auf der ganzen Welt, und das müssen nicht irgendwie einfach, und dass er sich so richtig in diese szenische, dieses, das hat ihn selber nicht mehr zurückgehalten, das geht ihm so sehr ans Herzen, da kann er nicht mal, selbst im 20. Versuch kann er da dieses Video nicht vernünftig einsprechen. Und das merkst du richtig. Und das ist natürlich, und das wird, jeder Wetter, das kommt bei vielen seiner Wähler, kommt das gut an. Und das kann er, das kann er sehr, sehr gut. Und genau das wird er halt durchsetzen. Und er wird halt sehr stark dann, wenn sie in der Scheiße sind, wird er halt sehr stark, glaube ich, draufsetzen, dass, aber jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen, wer uns in diese Scheiße eingeritten hat, das sind ja die Schlimmsten, weil die sind ja die, die unsere Union jetzt zerstören.
Spalter!
Ja, Traders. Ich meine, das habe ich irgendwo gelesen, dass so irgendwo so ein Kommentar, ja, diese Traitor, die uns hier vom Parlament, die den Willen des Volks nicht durchsetzen, indem sie den Brexit nicht machen wollen. Aber es sind die gewählten Parlamentarier, das sind per Definition keine Traitor, weil sie sind gewählt, um das zu machen, was in ihrem Interesse ist, und sie machen, also, und ja, ich glaube, dem ist No Deal ist ihm fast am liebsten. Aber er wird auch Theresa May Deal nehmen. Wenn die EU nicht mit ihm verhandelt, ist das absolut okay für ihn, dann kann er die Schuld auf die EU schieben. Wenn die EU mit ihm verhandelt, dann ist das auch okay für ihn, dann kann er sagen, guck mal, immerhin haben sie mit mir verhandelt, dann kann er die Kommaänderung im Zweifelsfall machen. Aber ich glaube, es geht ihm null darum, irgendeine gute Lösung für dieses Problem zu finden. Wirklich null.
Ja, ich meine, es geht nicht darum, ich glaube auch nicht im Sinne von, ihm geht es nicht darum, irgendwie jetzt wirklich einen guten Outcome rauszuholen, sondern, aber es geht ihm natürlich darum, gut dazustehen. Das ist, glaube ich, schon, das ist schon sein Objective, ne? Und es geht ihm darum, da bin
glaube
ich mir
nicht. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, gut dazustehen, es geht ihm darum, an der Macht zu bleiben.
Ja, aber das ist ja durchaus hilfreich, wenn du das ist ja durchaus
Putin schafft es ja die chinesische der chinesische Regierungschef schafft es sehr gut, oder Kim Jong-un schafft es sehr gut, seit Jahren an der Macht zu bleiben, ohne gut dazustehen.
Ja gut, aber das ist ja jetzt ein unterschiedliches politisches System, ne? Also
aber das muss man doch mal sagen, sie haben es geschafft, sehr sehr schnell dieses politische System darauf zurechtzudrehen.
Also ich weiß nicht, so ganz so pessimistisch bin ich da jetzt noch nicht. Also ja, ich sehe.
Ich habe neulich gelesen, dass es ging auf Twitter rum, dass jetzt in den USA tobt ja der Vorwahlkampf, also für wer wird Präsidentschaftskandidat der Demokraten, und irgendjemand hat jetzt über Joe Biden irgendwie rausgefunden, dass er irgendwo mal gelogen hat oder übertrieben hat oder sowas in irgendeiner Rede. Blablabla. Und da hat jemand dann auch in den Kommentaren, so geht's los. Es ist nämlich, Joe Biden wird jetzt vielleicht darüber stolpern, dass er irgendwann mal, und Trump lügt jeden Tag wie gedruckt, und no one gives a shit. Und das, da haben sie schon geschafft. Das ist, ich finde das irre, so auch wie die AfD dieses Land verändert hat. Du hattest früher halt eine politische Kultur, in dem, wenn es einen lauten Medienaufschrei gab, dann haben die Leute meistens zurückgerudert in irgendeiner Form. So, und haben sich entschuldigt und blablabla und haben es nie wieder gemacht. Und ich glaube, was Johnson machen, was Trump macht, was die AfD macht, ist halt, wenn es diesen Medienaufstand gibt und wenn die Öffentlichkeit sagt, ihr Schweine, dann legen sie nochmal nach. Und legen nochmal nach.
Das ist so krass, ne? Dieser Kalbitz oder wie der heißt, der in Brandenburg, ne? Das ist so unglaublich. Der ist ja nicht einfach irgendwie ein Rechtspopulist. Das ist ja ein.
Das ist ein Nazi.
Hundertprozentiger Nazi. Also so mit zig Verbindungen und offen und auf Nazi-Märschen mitgelaufen. Also der ist ein wirklich astreiner. Also wirklich das ist nicht irgendwie eine Übertreibung. Also man sagt ja immer ganz gerne, oh, hier so die AfD, Nazi und so, ne? Aber selbst bei Höcke kann man ja sagen, so, ja gut,
aber dem wird schon schwer.
Genau. Also selbst für Höcke muss man irgendwie sozusagen Verbindungen da erstmal erklären, aber bei dem, der ist halt wirklich, der ist in der Neonazi-Szene. So, also der ist, ne? Da gibt es praktisch kein Blatt dazwischen, so, ja. Und der.
Das ist doch schon 9 Jahre her.
Ja.
Ich meine, das kann man nun echt niemandem mehr vorwerfen, dass er mal von 9 Jahren versehentlich als Neonazi marschiert ist. Ich meine, wer das nicht gemacht hat, werfe den ersten Stein. Heute habe ich irgendwo gelesen, dass ich glaube in Weimar ein Stadtrat, ein AfD-Stadtrat in Weimar ist von der Polizei verhaftet worden, weil er mit besoffen mit einer Knarre durch die Straße geschossen, mit einer Schreckschusspistole durch die Straße gegangen ist und richtig geschossen hat.
Ja.
Das findet nicht mal mehr Erwähnung.
Ja, das sind alles.
Das ist eine Lokalmeldung.
Ja.
Wenn er dabei schwarz gewesen wäre, dann, also ich meine, wir leben in Zeiten, wo ein Kindergarten, ein Kindergartenspeiseplan wochenlang die gesamte Medienwelt beschäftigt, wohingegen ein um sich schießender AfD-Abgeordneter
eine Randmeldung ist,
Eine Randmeldung ist. Und insofern, ich weiß nicht, ich glaube, dass Boris Johnson, der nutzt so, glaube ich, den Trump, also zum einen, der wird niemals wieder ein Remainer werden. Der braucht gar nicht zu versuchen, irgendwie einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen. Das ist komplett durch das Thema. Alles, was der liefern muss, ist Brexit. Und wenn er sagen kann, wenn der hingehen kann am 31. Oktober und sagen kann, ich habe euch einen Brexit versprochen und hier habt ihr einen Brexit und übrigens euer Geld ist wertlos, dann sage ich, yeah, Brexit! Gib mir noch ein Bier. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Egal. Und ich glaube, das sind alle, die für ihn zählen. Und wie dieser Brexit aussieht und so. Und wenn es danach scheiße geht, dann können sie genau das Gleiche machen, was sie die letzten 20 Jahre gemacht haben, die Schuld auf die EU schieben.
Ja, das wird sowieso passieren. Also das ist dann, also
Und umso besser. Ich glaube für ihn, der ist wirklich so ein Teile- und Herrsche-Typ. Der ist wirklich so ein, okay, der nimmt auch den kleineren, solange das Stück vom Kuchen sicher ihm gehört, teilt er das gerne durch und zündet auch gerne den gesamten Kuchen an, solange er weiß, dass die Asche dann nach ihm gehört. Ja. Also der ist irre, auf so eine Art. Und das ist.
Also bei Boris Johnson, ich habe ein anderes Bild von ihm. Also ich glaube, er wird ja mal ganz gerne mit Donald Trump verglichen, aber er ist schon ein ganz anderer Typ so. Also erstens, im Gegensatz zu Donald Trump halte ich ihn wirklich für schlau.
Ja.
Ich glaube, er hat wirklich was auf dem Kasten. Er ist sehr, sehr intelligent. Ich würde schon auch sagen, er ist ein totaler Opportunist. Das würde ich auch sagen. Und ein Egoist und Opportunist. Wenn er vor die Kamera geht und irgendwie doof rüberkommt, dann ist das absolut kalkuliert. Ja, er ist super krasser Medien. Also vieles, was über Trump manchmal gesagt wird, ja, das stimmt für Boris Johnson. Ich halte Trump wirklich für so doof, wie er auf der wie er erscheint.
Ja.
Aber und all diese ganzen Quatsch, dass Trump ja eigentlich total der super schlaue Medienmensch, das halte ich alles für Quatsch. Er hat einen Instinkt, also Donald Trump hat einen Instinkt für Populismus und Medien und so, das gebe ich zu, aber er hat keinerlei Intelligenz. Der Boris Johnson, ja, sein Auftritt ist 100% durchdacht. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, dass der ist 100% durchdacht. Und seine Frisur ist eine gute Metapher dafür, so sein Wuschelhaar, ja. Das ist 100% kalkuliert, jedes Haar irgendwie in welche Richtung.
Ist es wohl wirklich so, dass wenn er hinter der Bühne ist, dass der nochmal sein Haar durcheinander bringt,
bevor
er
rausgeht. Ja, ja.
Und dieses berühmte Foto von ihm, wie er da an der Zipline über der Themse hängt mit diesen London.
Er will lächerlich wirken.
Genau.
Er will
nicht gut dastehen.
Ja, ja, ja.
Das braucht er
gar nicht. Und der ist 100% kalkulierter Typ im Gegensatz zu Trump. Und deswegen glaube ich auch, dass er halt, dass bei ihm bin ich immer da sicher, dass er halt ein doppeltes Spiel spielt bei allem, was er tut. Aber ja.
Aber ich glaube, im Endeffekt ist das Einzige, worum es geht, ihm ist sein eigener Vorteil.
Ja, ja, ja.
Und das ist sicherlich nicht unverbreitet in der Politik.
Ja.
Aber die Unverfrorenheit, mit der er das durchzieht, ist schon beeindruckend.
Ja, es gibt ja noch diese, diese Geschichte, die sind ja zusammen auf der gleichen Schule gegangen. Ich glaube, die waren beide auf Eton und dann waren die beide, keine Ahnung, bei Oxbridge irgendwo auf dem College, also Cameron und er, ne? Mhm. Und es gibt wohl, und sind auch der gleiche Jahrgang, ja? Das heißt also, es gibt eigentlich, die kennen sich seit Jahrzehnten, ja? Also seit, schon seit Kindheitstagen. Und die haben wohl schon immer so eine Rivalität gehabt, ja. Mhm. Und tatsächlich ist, man kann in gewisser Hinsicht sagen, dass der gesamte Brexit, also diese ganze, diese ganze sich auf nach und nach immer weiterhin eskalierende Geschichte, die ja schon viel älter ist als das Referendum, sondern ne, irgendwie, mhm. Dass das sozusagen ein, das direkte Resultat aus dieser Männerfeindschaft oder Männerkonkurrenz zwischen ihm und Cameron ist. Das ist echt, also zwei Männer-Egos, ja, da kann halt nur alles schief gehen.
Ja.
Ein anderes Thema, was mich momentan auch echt beschäftigt.
Ja. Ich wollte noch ein Bier holen, willst du auch noch einen?
Gerne, genau.
Dann bin ich gleich wieder mal, musst du so lange alleine erzählen, sorry.
Okay.
Ich probiere zuzuhören von hier aus. Erzähl!
Ja, also, ich wollte erkennen, ja genau, es geht um den, es geht um den Handelskrieg. Der Handelskrieg ist ja auch so ein Trump-Brainchild, dass ich sag mal so, als der angefangen hat, habe ich mir noch gedacht, ach komm, jetzt wird da so ein bisschen rumgeeiert und dann ist das ein paar Wochen vorbei, ja, so ein bisschen drohen hier Richtung China, ein bisschen Zölle hier nach EU und so. Und jetzt hat sich das ja aber tatsächlich immer weiter hoch eskaliert und ist immer noch am Eskalieren dran. Und das Spannende daran, oder beziehungsweise das Spannende nicht, sondern das Erschreckende daran ist, ich glaube, es, so langsam kommen wir in diese Phase, wo das halt echte, richtig, richtig krasse wirtschaftliche Konsequenzen auf die Weltwirtschaft hat. Ne? Klar, das heißt erstmal irgendwie, China und USA sind die zwei größten Volkswirtschaften in, auf der Welt. Und dieser eskalierende Handelskrieg hat natürlich eine Wirkung. Aber die Wirkung geht halt über die, und genau, da gibt es dann ja auch jetzt momentan schon diese ganzen Diskussionen um Rezession, vor allem auch in Deutschland. Also wir haben jetzt momentan die Situation, dass in Deutschland die Wirtschaftszahlen düsterer aussehen und das wird. Gleichzeitig haben wir die, ist da irgendwas okay?
Ja, ja, ich okay. Habe nur für eine Viertelsekunde versehentlich Rekord ausgeschaltet und habe dann direkt wieder eingeschaltet.
Okay,
gut. Falls ihr kurzen, mich einen kurzen Aussetzer hatte, er hat eh nichts Wichtiges gesagt in der Zeit, war wirklich, okay. Ich habe, scheiße, drauf.
Okay. Wo war ich gerade stehen geblieben?
China, USA.
Brexit, Wirtschaftskrise, genau. Das ist auch nochmal so ein Thema. Das heißt also jetzt vermehrte Sorgen darüber, dass jetzt irgendwie die Weltwirtschaft in eine Rezession gerät. Wir haben ja sowieso irgendwie immer noch so eine wahnsinnig komische wirtschaftliche Situation immer noch mit, in Europa immer noch mit diesen mega Niedrigzinsen, die ja, halt. Die sind ja in den USA, haben sie schon lange mehrere Anhebungsphasen hinter sich gehabt.
Ja, da haben sie jetzt ein bisschen angehoben, ja.
Genau, und aber in der EU halt überhaupt null, ne?
Ja.
Und dann hast du jetzt irgendwie plötzlich sozusagen durch diese Mietpreisbremse, über die wir gleich nochmal reden können,
ja.
Hast du jetzt irgendwie sozusagen auch nochmal so diesen Immobilienmarkt, in dem unglaublich viel Investitionskapital sozusagen die letzten Jahre geflossen ist. Wird jetzt das auch noch verunsichert, so, und dann, also es sind verschiedene, da passiert gerade unglaublich viel auf unglaublich vielen Ebenen.
Das ist irre, es gibt jetzt gerade deutsche Staatsanleihen das erste Mal mit negativen Zinsen.
Ja.
Das heißt, also wenn du jetzt eine deutsche Staatsanleihe aufnimmst, dann kriegst du irgendwann dein Geld wieder, aber halt nicht wie früher, kriegst du mehr Geld wieder, sondern kriegst du weniger Geld wieder, als du reingezahlt hast, so.
Das ist total attraktiv, ich glaube, das mache ich. Jedenfalls.
Offensichtlich machen es Leute. Und das ist das Absurd, oder? Wir leben in einem Land, wo wenn das Land investiert, muss es am Ende weniger zurückzahlen, als es gekostet hat.
Ja.
Und trotzdem wird nichts investiert.
Ja. Und das ist, was ich mir schon seit langem überlege, ist halt, ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen, dass eigentlich, wir sind momentan in einer Situation, wo unfassbare Mengen an Kapital auf der verzweifelten Suche nach Anlagemöglichkeiten sind, die sie nicht finden. Es gibt sie nicht, ja. Es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Tech-Sektor und so weiter und so fort, aber im Endeffekt ist alles irgendwie gar nicht so.
Und diese Tech-Sektor-Investitionen waren ja schon auch so ein Teil davon, dass man halt nicht wusste, woran man sonst
investiert. Ja, genau. Und das ist ja auch ganz viel Dump Money, das da reingeflossen ist.
So.
Und vor allem in Europa. Und viele Analysten haben gesagt, dass jetzt halt gerade deswegen auch der Immobilienmarkt so geboomt ist, weil halt das so als letztes Refugium gesehen wurde, wo man halt noch einigermaßen sicher irgendwie sein Geld parken kann. Ne?
Ja.
Und jetzt
und weil es alle machen, wo die Preise sogar massiv steigen.
Genau, ja. Und das ist so eine Sache. Aber was ich eigentlich sagen wollte, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich diese ganze Huawei-Geschichte, die da ja irgendwie auch mit diesen Handelskrieg mit reinspielt. Yeah. Ne? Und was ich mir jetzt denke, ist, also um das kurz zusammenzufassen, also so die USA hat dann halt nicht nur hat sich halt auch dann ein bisschen auf den chinesischen Technologiesektor sozusagen gekümmert. Du hast da irgendwie eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht, was das ist.
Oh. Irgendwas gecrashed? Aber alles gut, nicht das was.
Okay.
Die Welt bricht zusammen.
Ja, also Huawei die Idee war halt, dass die Anschuldigung war halt immer, dass Huawei irgendwie irgendwelche Sicherheitslücken oder Hintertüren irgendwie in ihre Software und Hardware einbauen und so weiter und so fort, was halt nie irgendwie bewiesen worden ist.
Ja.
Und halt immer irgendwelche komischen, schwammigen Beschuldigungen. Und jetzt hat tatsächlich die US-Regierung amerikanische Technologie Hersteller ja auch sozusagen aufgefordert, nicht mehr mit Huawei zusammenzuarbeiten, woraufhin zum Beispiel dann eben Google nicht mehr das Betriebssystem an die weiter verkauft und
lizenziert
genau und verschiedene andere Chip-Hersteller nicht mehr mit denen zusammenarbeiten und was man halt sich halt dabei bedenken muss, ist halt, dass so ein Smartphone ja, das ist so das komplexeste Ding, was je hergestellt wurde, ja, es gibt Lieferketten, jedes Smartphone hat Lieferketten einmal um die gesamte Welt, so,
ja.
Wo halt aus allen.
Also das Komplexeste, was jemals hergestellt worden ist, nicht, aber.
Habe ich mal irgendwo gelesen, tatsächlich, ich glaube, das Smartphone ist tatsächlich die komplexeste Maschine, die,
Ich glaube, Large Hadron Collider ist noch nach wie vor komplexer.
Das ist ja kein Produkt.
Okay.
Jedenfalls habe ich noch keins gekauft, kein Large Hadron Collider.
Du nicht? So muss ich mal, kann ich ausladen, ich habe den neuen schon.
Außerdem gibt es noch einen Unterschied zwischen groß und komplex. Aber ja, iPhone oder Smartphones sind halt wahnsinnig komplex und die Lieferketten sind wahnsinnig komplex und das heißt mit anderen Worten, Huawei ist jetzt tatsächlich gezwungen, seine gesamten Lieferketten eigentlich auf China zu konzentrieren. Mhm. Ne? Also wirklich alles selbst
und auch die Produktionsketten.
Die Produktionsketten, Lieferketten.
Ach so, das meinst du mit Lieferketten.
Ja, genau, also Supply Chains halt. Ne? Also jedenfalls. Das ist ziemlich krass, wenn du dir überlegst, das müssen ja eigentlich jetzt alle andere machen, ne?
Also ich hatte. Das werden die auch tun, klar.
Und es gibt jetzt auch in Europa diese Forderung, hey, wir brauchen jetzt irgendwie technologische Souveränität, wir können uns nicht mehr verlassen, wir können uns wieder auf China verlassen, dass das irgendwie, dass die uns die Chips liefern, wir können uns noch nicht mehr auf die USA verlassen, dass die uns die Chips liefern, wir müssen alles selber machen, ja. Und im Endeffekt, was eigentlich sozusagen nur so ein kleines Ereignis ist, ne, wie zum Beispiel jetzt dieser Handelskrieg gegen Huawei, hat jetzt zur Folge, dass es eine riesengroße Entflechtungsaktion auf der ganzen Welt gibt. Überall. Und zwar nicht nur in China, sondern auch in Europa, auch in den USA und so weiter und so fort. Und alle versuchen, ihre Lieferketten zu nationalisieren.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass diese Entscheidung, Huawei das Betriebssystem wegzunehmen, also beziehungsweise das, was dazu geführt hat, dass das die Software-Dominanz der USA zerstört hat. Das ist der entscheidende Schritt, glaube ich, weil Huawei muss jetzt sein eigenes Telefonbetriebssystem entwickeln und sind schon dabei. Da werden sie irgendein Linux nehmen oder weiß der Teufel was. Und die haben hinreichend große Marktmacht in China, um das durchzudrücken. Und dann werden andere das auch nutzen. Und irgendwann werden und Indien und Russland wahrscheinlich dann über kurz oder lang auch. Und dann hast du halt plötzlich die billigen Telefone sind dann alle mit dem Huawei-Betriebssystem und die Welt will die billigen Telefone. Und
das mag alles sein, aber das ist gar nicht der Punkt.
Ah, also, okay.
Also was ich jetzt, worüber ich mir Gedanken mache, ist halt tatsächlich diese Renationalisierung von allem. Das hat natürlich ganz, ganz viele Effekte, wenn wir dann irgendwie in 10 Jahren halt, ne, irgendwie, wenn wir dann irgendwie in ein anderes Land fahren und dann plötzlich unser Telefon nicht mehr geht, weil die einen völlig anderen Mobilfunkstandard haben, der halt überhaupt gar nicht kompatibel ist mehr mit unserem solche Scherze, ja.
Kann potenziell passieren, klar.
Und also dass ich halt wirklich diese einzelnen, dass sich nationalen oder verschiedenen kulturellen Wirtschaftsräume auseinander wegentwickeln, ja, weil halt plötzlich nicht mehr sozusagen die Globalisierung als Plattform funktioniert. Und aber was halt noch viel krasser ist, und das ist das, was ich damit bewirke, ja, ich glaube, ich bin ein großer Anhänger der These, dass tatsächlich der Welthandel eins der ganz, ganz wesentlichsten Gründe für Frieden ist. Also also sehr, sehr extrem miteinander wirtschaftlich verflochtene Länder werden nicht miteinander Krieg führen. Und das ist ja auch im Endeffekt auch der Grundgedanke gewesen der EU. Ja, also das war ja das war ja in der Montanunion, das war ja die Idee, Frankreich und Deutschland in eine wirtschaftliche gegenseitige Abhängigkeit zu bringen, um halt den nächsten Krieg zu verhindern. Und ich glaube wirklich, dass so eine solche radikale Auseinanderflechtung von Supply Chains und eigentlich der Weltwirtschaft, die sich jetzt gerade beschleunigt, dass die halt definitiv zu nichts Gutem führt.
Ja, da sind wir uns einig.
Genau. Also das ist echt so eine Sache, so die mir echt Sorge macht.
So, ja, ja, also, klar, wenn du,
und ich meine, bei China und den USA, da ist ja die Intention schon fast, ist die ja schon zu sehen, ja, also, die aggressiven Tweets von Trump, die gehen ja schon in diese Richtung. Ich möchte nicht, dass irgendein amerikanisches Unternehmen noch weiterhin mit China Geschäfte macht,
ja, und
so weiter und so fort,
hier ordentlich an.
Ja, hier mit ordentlich an in Tweets. Und,
ja, vor allen Dingen ein amerikanischer Präsident, wo Freihandel und so und gerade ein republikanischer, wo er die Freiheit des Einzelnen und was ja das Einzige, was ja wirklich noch wichtiger ist als Freedom of Speech, ist ja Freedom of mit jedem handeln zu können, mit dem man möchte. Und dass ein republikanischer Präsident plötzlich solche Maßnahmen durch.
Aber das ist halt auch so ein Zeitgeist gerade, ne? Und das ist der Zeitgeist, der natürlich auch hinter Brexit steht, ne? Und wenn du dann irgendwie solche Podcasts hörst, wie zum Beispiel hier wieder so Alternativlös reingehört, wo dann auch sagen, ja, wir brauchen technologische Souveränität von Europa und so weiter und so fort. Jeder ist jetzt auf diesem Trip so, wir brauchen technologische Souveränität, wir müssen alles nationalisieren, wir müssen alle also mir macht das ehrlich gesagt Angst, so, ja.
Ja.
Ich mag die Globalisierung, ganz ehrlich.
Also ich, also mögen ist jetzt ein starkes Wort, aber
sie hat ihre Schwierigkeiten.
Ich mag sie mehr als Weltkriege, sagen wir es so. Das ist,
ja, also ich. Sie hat natürlich Vor- und Nachteile, das ist ganz klar, also, aber ich meine, im Grunde, unterm Strich ist das schon,
keine Kriege zu haben, ist ein Wert an sich. Das finde ich so das Irre. Ich meine, wann ist Johnson geboren? Das ist die Nachkriegsgeneration. Das sind wirklich die Leute, die ungefähr 20 Minuten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren sind, die
das ist ein Boomer, glaube ich, ne? So
einer, ja, die es selber nicht mehr miterlebt haben. Die jetzt gnadenlos alles, denen es einfach egal ist. Denen so dieses, das frage ich, meine, es ist so, wenn ich mir jetzt diese SPD-Fuzzis da angucke, hier diesen Olaf Scholz und sowas, ich meine, diese Machtgeilheit, das ist ja genau das Gleiche. Und ich glaube nicht, dass Willy Brandt kein machtgeiler Mensch war. Natürlich war er das. Also das ist, aber irgendwie hat man so im Nachhinein das Gefühl, als ob sie noch so ein paar, oder auch Kohl, als ob sie noch so ein paar, und nie wieder Krieg in Europa war, die haben es halt noch selber erlebt. Und jetzt hast du plötzlich eine Generation, die hat es nicht mehr selber erlebt. Und denen ist es offensichtlich ziemlich egal.
Also jetzt habe ich jetzt nichts Konkretes, was ich Olaf Scholz in der Richtung vorwerfen kann, auch wenn ich ihn total scheiße finde in ganz, ganz vielen Hinsichten.
Er ist kein Kriegstreiber, das ist er jetzt noch nicht. Ja. Also das ist, aber ich finde so, ich also auch in der, also so diese Opportunistenpolitik, die sehr stark, dieses Reine, was man ja, was, wie gesagt, ich glaube, das war schon immer natürlich vorhanden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so dieses, vielleicht auch nur, weil jemand den Trick gezeigt hat, dass man es geht. Also wie halt Trump bewiesen hat, wie man so eine Demokratie einfach aushebeln kann. Mhm. Und wie man halt, es gibt ja diesen einen Johnny Carter hier, dass er, also ich meine, jetzt ist ja wirklich, dass er sagt, der nächste G7-Gipfel soll doch auf seinem eigenen Land, also auf Trump-Properties stattfinden. Und
ja,
und die also, Republikaner hier irgendwie so, ja, gute Idee, da gibt es bestimmt leckere Häppchen. Warum nicht? Was spricht denn dagegen? Was spricht er dagegen? So nach dem Motto. Und so, und halt dann halt immer noch so ein alter.
Das ist so plump. Das ist, weißt du, so, wenn es halt wieder, wenn es wenigstens irgendwie so ein komplexes Scheme wäre, wie er, keine Ahnung, Fort Knox das Gold in seinen Trump Tower.
Wozu?
So mit so einem großen Heist oder sowas, ja. Aber nein, er lässt einfach einen fucking G7-Gipfel in seinen scheiß Hotels stattfinden. Das ist so, es ist wirklich so plump, als ob er mit der Hand auf, mit der offenen Hand rumlaufen würde und sagen würde, hier, gib mir mal Geld oder sowas, ja. Es ist so plump. Was Positives zu sagen, wo wir gerade über Generationen zu reden, ich habe mir Gedanken gemacht über die junge Generation, also nicht die Millennials, die sind ja eigentlich auch schon alt, ne?
Also ich weiß nicht, die Definition von Millennials, die ich irgendwann mal gehört habe.
Das ist so ab 80er Jahre.
Also wir sind mit nur einem Hauch nicht mehr Millennials.
Genau, also wir sind, das habe ich auch erst letztens gelesen, wir sind Xennials. Das hat sich auch irgendwie jemand erst vor kurzem ausgedacht, aber im Endeffekt sind wir so eine Zwischengeneration zwischen Generation X und Millennials, ja. Wir sind so eingekeilt und deswegen nennt man uns Xennials.
Wir sind nicht mal eine eigene Bezeichnung wert.
Das doch, Xennial.
Naja, also so, ach, weißt du.
Ja.
Wir schmeißen einfach alles zusammen.
Ich finde, im Nachhinein wird sich herausgestellt haben, dass Xennials die entscheidende Generation war. Mhm. Aber das ist nur meine
Privattheorie. Das ist so, diese Millennials hast. Das ist, finde ich, neulich hat sich irgendwie meine Cousine, die sehr, sehr merkwürdig ist, hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Genau, die hat von dieses, weißt du, so dieses von, wie hieß denn dieser Typ mit der sleeken Brille, der immer erzählt hat, wie scheiße doch Millennials sind in diesem ganzen.
Ach, dieser mit diesem viralen YouTube.
Genau, ne? Und das hat die halt auch geteilt.
Oh ja, das.
Und dann
habe ich so häufig habe ich das in die Timeline geschrieben. Ich habe mich überhaupt, was, warum?
Und dann habe ich irgendwie in den Kommentaren irgendwas geschrieben, so, ey, über eine ganze Generation. Und dann hat sie mich per Messenger angeschrieben. Ja, diese Millennials, die kriegen nichts mehr auf die Reihe. Ich muss hier ständig also sie ist irgendwie, hat natürlich total wichtige Personalverantwortung und die kriegen nichts mehr auf die Reihe oder so. Und dann habe ich so, du bist Millennial. Nein, ich bin kein Millennial, ich bin ja, und dann halt so, ich bin ja im Osten groß geworden. Das war ja was. Du bist nicht im Osten groß geworden. Du warst 3, als die Mauer gefallen ist.
Oh Mann. Die Generation nach den Millennials, die wird, glaube ich, allgemein als Generation Z jetzt irgendwie bezeichnet.
Und die kriegen jetzt wieder was auf die Reihe.
Ja, ich meine, guck dir das an, ne? Also Greta, Fridays for Future, die Parkland Kids, die Rezo, nee, Rezo ist eigentlich ein Millennial, ne, glaube ich, aber er ist gefühlt ist er ein Generation Z.
Jetzt lassen wir die Millennials nicht mehr ihre Millennials.
Ist egal. Aber auf, nee,
was, alle die gut sind, die ziehen wir einfach raus, die definieren wir einfach weg.
Was ich sagen will, ist, was ich sagen will, mir ist was aufgefallen an dieser Generation. Also erstens ist sie ziemlich präsent, ne? Also die ist irgendwie, die macht richtig was her, die ist richtig aktivistisch, die haut richtig auf den Putz, ja. Aber was ich dabei beobachte, ist halt etwas, was glaube ich noch ein bisschen tiefer geht. Und zwar, und was damit zu tun hat. Und zwar, ich glaube, die Generation Z weiß nicht mehr, was Coolheit ist. Was Coolness ist.
Was ist denn Coolness?
Genau, das ist Coolness ist so eine, ich sag mal so eine Pose des I don't care, ja, die sich von dem, diese so extrem, so eine extreme Ausdruck von Individualismus sein soll, ne? Also ein extremer Ausdruck von Individualismus des I don't care, ich stehe über den Dingen. Oh. Ja, das ist Coolness. Und ich glaube, die wissen gar nicht mehr, was das ist. Und das ist eine gute Sache. Ich glaube, Coolness ist ein Konzept, das wir irgendwann irgendwann in der Nachkriegszeit erfunden haben. Ja?
Die Amis mit ihren Kaugummis.
Genau, also könnte man vielleicht sagen, ne? Oder so um die Zeit, ja, irgendwie so 30er, 40er, 50er Jahre, so wo, da fing das an so mit Coolness, ja. Und seitdem begleitet das halt vor allem im westlichen, in den westlichen Industrieländern dieses Konzept eigentlich sozusagen auch vor allem in den Jugendkulturen immer durchzieht sich das. Ich habe letztens einen schönen Podcast gehört, hat das einer beschrieben, er hätte mit einer Person aus der Generation Z, wird wahrscheinlich irgendwie so keine Enkel oder Tochter oder was weiß ich.
Warum lachst du hier? Weil ich das so lustig finde, dass wir halt niemanden wirklich mehr selber kennen, sondern dass das irgendwelche Verwandten, jüngeren Verwandten
sind. Nee, aber das Interessante ist, der hat halt den Film Breakfast Club geguckt. Kennst du den Film?
Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich nie gesehen.
Ist halt so einer von diesen Jugendkultfilmen aus den 80ern.
Ja.
Wir haben auch schon mal im WMR haben wir schon mal über Ferris Bueller geredet.
Ne? Natürlich.
Das ist der gleiche Regisseur, ist auch ein John Hughes-Film. Ne? Mhm. Überhaupt John Hughes-Filme sind, glaube ich, echt ein ziemlich guter Indikator für genau diese Veränderung, von der ich rede. Ne? Weil ich glaube, darüber, dass wir dass ich so nochmal so kritisch über auch Ferris macht blau irgendwie nochmal nachdenken konnte, liegt an einer veränderten gesellschaftlichen Stimmung. Aber dieser andere John Hughes-Film, Breakfast Club, der spielt in der Schule, in der Highschool und ist im Endeffekt so eine Gruppe von Schülern, die Nachhilfe oder nachsitzen muss. Ja? Mhm. Jeder hat irgendwas anderes ausgefressen, keine Ahnung, sitzen halt alle irgendwie in so einem speziellen Raum und sollen halt irgendwelche Aufgaben lösen und werden halt beaufsichtigt von irgendeinem Lehrer. Und die machen halt die ganze Zeit Scheiße und tricksen den Lehrer aus und dies und jenes, aber insgesamt in dieser Dynamik entwickelt sich dann halt halt auch eine ganz sozusagen zwischenmenschliche Beziehung zwischen diesen Schülern, die sehr, sehr unterschiedlich sind und auch jeweils ihre verschiedenen Traumata haben und Persönlichkeiten haben und so weiter und so fort. Und im Endeffekt meinte der Typ, es gibt so zwei Beobachtungen, ne? Also eigentlich für uns alle war das halt klar, wenn wir den Film gesehen haben, der Böse ist natürlich der Lehrer. Ja, das ist diese Autoritätsperson, gegen die natürlich sozusagen die Schüler irgendwie aufrebellieren müssen.
Klar.
Der natürlich spießig ist und der natürlich irgendwie für Ordnung sorgen will und so, dass das halt irgendwie, das ist der Böse, so gegen den das gerichtet, so, ja. Dann gibt's eben diese eine Figur von den Schülern, das ist halt der Bender und der ist halt der Coole. Also der ist halt so, so richtig der Coole, der so, keine Ahnung, der raucht irgendwie und der ist irgendwie, der steht über den Dingen und ist irgendwie transgressiv, also überschreitet halt immer alle Grenzen und scheißt mal auf alles und so weiter und so fort. Das war also die coole Figur, ne?
Klar.
Und er sagt halt irgendwie bei der Generation Z dreht sich das um. Also
okay.
Ist nicht so, dass sie den Lehrer jetzt cool finden oder so, aber sie haben jetzt sie sehen nicht mehr in ihm den Bösen, sondern das ist einfach nur ja der arme Mann, der macht halt seinen Job so, ne? Irgendwie.
Auch nur ein Gebeutelter des Systems.
Der muss jetzt auch nur irgendwie hier so. Also. Aber der Bender, ne?
Mhm.
Das ist der Böse, oder? Wieso? Ja, guck mal her, irgendwie, wie er da zum Beispiel das Mädchen da anbaggert, irgendwie oder sogar antatscht oder sowas, irgendwie, wie er sich halt überall so gegen alle richtet und halt Schaden anrichtet und alle Leute irgendwie beleidigt und alle und gemein ist zu allen und so. Ja, nee, irgendwie.
Also, nein, so will ich auch sein wie der.
Genau, also wir haben, das ist ja auch genau das mit Ferris Bueller
gewesen.
Ne? Also ich meine, ich habe Ferris Bueller damals auch gesehen und dachte so, das ist ein cooler Typ, ja. So will ich sein. Und wenn man sich das aber heute anschaut, er ist ein totaler Abuser. Er ist, ist ein totales Arschloch, der alle ausnutzt.
Yeah.
Und der sozusagen nur Spaß auf Kosten anderer hat. Und zwar auf seiner besten Freunde und seine besten Freunde verrät und seine Freundin irgendwie. Also.
Ich mache mal das Fenster ein bisschen auf, weil ich finde, es wird hier gerade furchtbar heiß drin. Da kommt mir so vor. Oder
ja, so ein bisschen. Ne?
Vielleicht komme ich auch nur in die Wechseljahre, keine Ahnung.
Ja.
Aber irgendwie, und ich hoffe, dass es draußen schon ein bisschen kühler ist einfach.
Und ich frage mich halt tatsächlich, das ist jetzt aber auch echt so eine These, aber also, ob tatsächlich der Bann der Coolness gebrochen ist. Ja.
Mhm.
Dass Coolness plötzlich etwas, und das ist genau das, wenn du Greta anschaust, ja, oder die Fridays for Future Leute mit ihrem Pathos und mit ihrem unglaublichen nein, mir ist das nicht egal und jetzt,
ja.
Und jetzt kommt ihr mal raus aus ihrer und dass das vielleicht der eigentliche Konflikt ist, ja.
Mhm.
Und wenn du dir zum Beispiel so jemanden wie Poschert ist so ein gutes Gegenbeispiel, ne? Ulf Poschert,
ja.
Also Chefredakteur der Welt, ja. Ulf Poschert hat damals seine Doktorarbeit geschrieben über DJing.
Okay.
Ja, und er ist jetzt halt sozusagen und er schreibt immer so seine komischen Feuilleton-Artikel von der Freude am Autofahren.
Ja.
Und ich habe immer, wenn ich beobachte den Poschert und ich finde immer der bringt etwas auf den Punkt. Und zwar also Poschert, wenn ich ihn anschaue, dann wirkt er immer so aus der Zeit gefallen. Also wie so ein Dinosaurier.
Also er bringt nicht wirklich was auf den Punkt, sondern er ist der
Punkt. Ja, genau, er ist der Punkt. Er ist der Punkt für mich. Also an ihm kristallisiert
so ein
krasser Umschwung.
Mhm.
Also der Poschert hat nämlich so eine Form von diese alte diese Generation X.
Mhm.
Also ich glaube, der gehört zur Generation X und der hat diese Generation X Coolness. Ne, man sagt ja auch irgendwie in Deutschland immer Generation Golf, ne, das ist die Generation X. Also diese Coolness, Poschert hat diese Generation X Coolness sozusagen mit einem Löffel gefressen und repräsentiert die auf wahrscheinlich wie kein anderer. Aber diese Coolness, die prallt so unglaublich ab an der heutigen Welt, dass sie halt total lächerlich wirkt. Ja.
Yeah.
Und ich lache mich immer ein bisschen kaputt, wenn ich den Poschert sehe und wie er halt versucht sozusagen auch immer so gegen vor allem diese ganzen Klimaaktivisten halt gegenzuschießen. Und wenn du diese Rhetorik vor allem von so Poschert und anderen, die halt sozusagen diesen die jetzt keine Klimaleugner sind, ne, das ist ja nicht
so. Ja, ja.
Ist ja kein Rechtspopulist oder sowas, ja. Und es ist halt, aber im Endeffekt ist seine Rhetorik dazu ja immer, ja, jetzt bleib doch mal cool, ja.
Ja.
Ohne Scheiß,
das ist ja. Ja, so. Das ist ja dieser Anti gegen die Hysterie.
Genau.
Das ist ja immer der
Diese Klimahysterie, so, ja, was ist die, und ich glaube, das ist halt auch diese Generation X, die dann halt auch sich so über diese Greta so aufregt, ja. Und ich glaube, es ist wirklich diese völlige mangelnde Coolness von Greta, ja. die diese zu Weißglut bringt, weil sie eigentlich alles in Frage stellen, was sie sind. Ja, ich glaube, sie fühlen sich.
Sie hat Purpose.
Ja, ja, genau.
Das ist, sie trägt Verantwortung. Das ist, ich nähere mich an das ähnliches, also an das gleiche Thema von einer anderen Seite. Und ich habe so, was ich mich halt frage, ist so, wir leben ja in einer sehr, sehr individualistischen Gesellschaft. Und die USA sind ja auch, das ist ja nur ein Modell. Das ist ja also sozusagen diese Idee, dass das Individuum über allem steht sozusagen und dass das immer das Wichtigste ist und die Ausdruck des Individuums und diese ganzen Sachen, die damit her, so diese Leute, die sagen, für mich hat nie jemand was in seinem Leben gemacht. Das war ja auch eine Zeit lang, war das ja auch so cool, dass niemand so, ich habe alles, was ich gemacht habe, immer alleine gemacht. Dann, nein, hast du nicht. Du wärst in deiner eigenen Scheiße erstickt, wenn nicht jemand anders da gewesen wäre, der sie für dich weggewischt hätte und sowas. Also irgendwann war da mal jemand. Dieser Individualismus, der auf der einen Seite eben bedeutet, so ich habe ein Anrecht auf alles, was ich jemals gemacht habe, damit auch ich darf nicht besteuert werden, das ist ja auch so ein ganz, ganz wichtiges Momentum dabei. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand es nicht schafft, na, deine eigene Schuld. Und das war eine lange Zeit lang irgendwie das gewinnende System. Und jetzt erleben wir sowohl im Politischen, dass wir halt ganz klar von einem chinesischen System, was eben überhaupt nicht individualistisch ist, was halt ganz andere Werte in der Beziehung verfolgt, quasi überrannt werden, aber eben auch in Zeiten von Klimawandel, die Welt geht zugrunde, aber ich möchte weiterhin Porsche fahren.
Aber weißt du, was auch noch ein Faktor ist? Glaube ich, ist halt wirklich das Netz auch.
Ja.
Also das ist jetzt sozusagen, das ist ja auch die erste wirklich total vernetzte Generation, ja? die dort aufwächst. Und ich glaube, es ist mal so ein bisschen, ich glaube, vielleicht war das irgendwie eine Fehlschluss zu glauben, ja, wenn jemand irgendwie ein Selfie macht, dass das halt so ein Individualismus-Ding ist. Sondern dass halt tatsächlich dass halt immer schon sozusagen die Netzwerkebene mitgedacht wurde dabei.
Ja.
Und immer schon sozusagen, ich lasse jetzt irgendwie Freunde an meinem Erleben teilhaben. Oder ne, irgendwie, ich habe die These, nicht wahnsinnig gut begründet, aber ich habe die These, dass halt dass der Individualismus halt auch in einer total vernetzten Gesellschaft überhaupt nicht mehr sozusagen durchhaltbar ist, weil dir sozusagen auch die ständige Eingebundensein, das ständige Eingebundensein ja auch ständig vor Augen geführt wird. Ja? Also du bist ja sozusagen, also wenn du dich als Netzwerkknoten verstehst, ja, und nicht mehr, ein Netzwerkknoten ist was anderes, ist etwas anderes als ein Individualist. Ein Netzwerkknoten.
Du bist eingebunden.
Ist immer eingebunden, ist immer in einer Struktur.
Du bist immer Teil eines Systems.
Genau, du bist immer und vor allem auch sehr, sehr, sehr sichtbar. Und du weißt irgendwie, und wenn du dein Umfeld als Netzwerk verstehst und begreifst, dann ist der Gedanke als totales Individuum überhaupt nicht mehr durchhaltbar, ja?
Ja, ich frage mich ja auch, ob dieser wiederauferstehende Nationalismus, ob das vielleicht auch so eine Ablehnung des Individualismus ist.
Jein. Also wenn du dir das demografisch anschaust, wer da ja der Nationalismus ist, also wer Brexit gewählt hat, Trump gewählt hat, AfD,
das sind eher die Alten.
Das sind ja eher die Alten. Ja. Also das ist ja die Boomer-Generation in erster Linie, aber auch Generation X. Ich lese das eher als eine Gegenbewegung. Und dieser Nationalismus, ich nehme den Nationalismus nicht ab. Ne? Ich meine, wenn du dir zum Beispiel anschaust, wenn du dir Boris Johnson, ne, ist ja ein gutes Beispiel dafür, der ist ja kein Nationalist, der ist ein Opportunist.
Ja, natürlich.
Der ist ein super Egoist. Ja?
Natürlich. Und der ist für mich ein Beispiel dieses krassen Individualismus.
Genau. Und das gilt auch für alle. Guck dir den Strache an.
Aber für seine,
der Strache will sein scheiß Heimatland an russischen Oligarchen verkloppen, ja?
Aber ich meine, wie
aber seinen WLAN.
Ich rede jetzt von den WLAN des Ganzen. Also den Brexit-Befürwortern, die definitiv, natürlich ist da ganz massiv Fremdenfeindlichkeit drin und natürlich sind da alle möglichen Vorbehalte gegen Menschen dabei. Aber ich glaube, dass es eben, und das ist ja, Rechte lehnen ja den Individualismus durchaus sehr oft ab, also extrem Rechte, für die ist ja, und es ist ja gerade auch, wenn man so Höcke-Reden hört oder sowas, das ist ja schon eben Teil, also ich meine, die reden nicht umsonst die ganze Zeit vom Volk, und Volk sein heißt, darin aufzugehen im Zweifelsfall sozusagen. Und eben, aber ich glaube, dieser Individualismus wird so oder so zu Ende gehen. Das ist, ja, also so in seiner extremen Ausprägung.
In so einer Zange eigentlich drin, ne? So der Poschi, so von links und rechts angegriffen, der arme Kerl. Ach.
Muss er schnell
Gas geben, sein Poschi.
damit er da rauskommt. Ja, das ist, das finde ich, wo wir gerade mal wieder über Autos reden. Wir haben in letzter Zeit sehr viel über Fahrräder geredet. Kolja ist jetzt seit einem knappen Monat in einem neuen Kindergarten und ich fahre hier so einmal täglich oder zweimal täglich. Ja, also zweimal mit ihm, zweimal ohne ihn, quasi durch den Kiez. Und
Mit dem Rad.
Und Und hier ist nicht so viel Autoverkehr, dass man die ganze Zeit Angst haben müsste, überfahren zu werden, wie es auf der Strecke, die ich vorher hatte, wo es schon sehr aggressiv zuging und wo es halt so eine, sondern es ist eine eher ruhige Gegend, wo man so ein bisschen vor sich hinradeln kann und sich so seine Gedanken dazu machen kann. Und es ist so Autos, je länger ich mir die Dinger angucke, desto schwachsinniger ist diese Idee. Das sind ja so halt so kleine Nebenstraßen. Und wenn da an so einer Kreuzung mal 3-4 Autos gleichzeitig auftauchen, dann hast du ein kleines Problem.
Ja, das ist genau das, was ich in dieser Falkensteinstraße hatte. Genau dieses, what the fuck, das ist irgendwie so, das macht keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn. Wenn an der Einkreuzung, da ist hier an der Windstraße, da ist so eine Ampelkreuzung, wenn da 5-6 Radfahrer stehen in einer Richtung, dann merkst du das nicht mal.
Ja.
Die fahren einfach los und dann sind sie weg. Wenn da 5-6 Autos stehen, dann schaffen die das nicht, in einer Tour da rumzukommen. Dann müssen die nächste Ampelphase ausdenken. Das ist, ich werde auf diesem Weg wesentlich mehr von Autos ausgebremst, als ich Autos ausbremse. Einfach weil diese Karren, da steht ein Lieferfahrzeug, da will ein Auto an diesem Lieferfahrzeug vorbei, kann es aber nicht, oder halt an einem Auto, der wo gerade jemand sein aus, kann es aber nicht, weil jemand entgegen, plötzlich müssen alle stehen bleiben. Ja. 3 fucking Karren auf einer Straße.
Ja, ich habe das auch ständig. Ja.
In der Straße, in der ich hier wurde, das ist ja, die ist so schmal, dass im Winter, wenn Eis ist, dann passen da nicht 2 Autos aneinander vorbei. Was dann passiert ist, wenn sich dann 2 Autos gegenüberstehen, dann stehen sie und dann fangen sie beide an zu hupen. Und das hielt jemand für eine gute Idee? Das ist eine 4 Meter breite Straße und da passen 2 Autos nicht aneinander vorbei.
Ja.
Und sie würden problemlos aneinander vorbeifassen, wenn nicht diese ganzen anderen Autos am Straßenrand stehen würden noch. Und sobald man anfängt, mal die Leute zu zählen, die da tatsächlich vor einem stehen, wenn man so an einer großen Kreuzung steht, wenn da 20 Autos stehen mit vielleicht 24 Leuten drin, dann hast du einen Rückstau bis zur Hälfte der nächsten Kreuzung. Wenn da 24 Radfahrer stehen oder 20, dann stehen da 20 Radfahrer, das merkst du nicht mal.
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass halt tatsächlich sozusagen das Auto auch immer symbolisch der Kulminationspunkt des Individualismus in der
westlichen
Gesellschaft war. Und sozusagen da war alles drin, die ganze Freiheit und die Individualität, die du damit ausdrückst und so weiter und so fort. Und
aber Freiheit ist es ja eigentlich gar nicht. Also es ist die Freiheit, anderen im Weg stehen zu dürfen.
Ja klar, also genau, aber das Ideal ist ja natürlich nicht, das Auto in der Stadt zu fahren, sondern natürlich irgendwie auf
einer
Route 66 irgendwie an der Atlantik.
Die Route 66 ist ziemlich gerade. Du meinst die Highway One.
Highway One irgendwie.
An der Pazifikküste. Falscher Ozean.
Pazifik. Ist auch egal, ich bin noch gejetlaggt.
Ja, alles gut.
Ja.
Wir auch noch drüber reden, über die ganzen Sachen.
Ja, genau. Aber kann ich kurz aufs Klo vorher?
Du kannst kurz aufs Klo, ja. Das war, ja, das ist so dieses, was ich da so, ja, also heute hatte ich dann auch nochmal so einen Fall, da war irgendwie ein Autofahrer, meinte auf einer Kreuzung jetzt wenden zu müssen und da zottelten halt von allen Seiten, also der hätte fast am Ende eine Radfahrerin noch überfahren, weil er nicht richtig aufgepasst hat. Und da zottelten halt die ganze Zeit links und rechts und von vorn und von hinten zottelten die ganze Zeit irgendwie Radfahrer an ihm vorbei. Und, oder ihr, also an diesem PKW. Und während der da wendete. Und ich wette, dass die Person, die da drinnen saß, ich weiß keine Geschlechts, dass die sich total aufgeregt hat über diese ganzen Radfahrer, die gegen die STVO verstoßen und weiß der Teufel, was sie definitiv gemacht haben. Aber es ist auch so dieses, ein Auto ist halt auch ein Statement, automatisch. Und es ist halt so dieses, dass man halt, weil man so viel Platz braucht, hat man auch so viel Recht auf diesen ganzen Platz. Das ist so irgendwie so ein Selbstverständnis dabei. Also dieses, wenn das ein Radfahrer gewesen wäre, wären die niemals auf die Idee gekommen, für eine Minute oder für zwei diese komplette Kreuzung zu blockieren. Wenn er in der Zeit, wenn er ein Radfahrer diese Kreuzung blockiert hätte und in der gleichen Zeit wären irgendwie von fünf Seiten Autos gekommen, von allen Seiten, die hätten den überfahren, die hätten den angehupt, ich bin heute Morgen, als ich über die Straße gegangen bin, von einem Autofahrer angehupt worden, so nach dem Motto, was wage ich denn hier auf der Straße mich zu befinden? Und das ist ein irres Verständnis, weil in dem Auto, dieser Autofahrer oder diese Autofahrerin ist sich ja absolut keiner Schuld bewusst, sondern diese Person ist der festen Überzeugung, alles richtig zu machen. Und ist ja auch im Recht. Also ist ja auch, und das ist halt das, was wir, glaube ich, im letzten Podcast erzählt haben, wo wir ja, dass Michi ja meinte, dass Fahrradfahrer nicht benachteiligt werden gegenüber Autofahrern, was ich doch ganz massiv glaube. Ich glaube, die Idee der STVO ist es, Autoverkehr zu ermöglichen und alles andere hat sich da drumherum einzufinden. Und das war so ein Ausdruck dessen. Ich habe nochmal kurz für dich, eine Kreuzung, hat jemand auf einer Kreuzung mit dem Auto gewendet und an allen Seiten sind halt links und rechts Radfahrer vorbeigefahren und ich wette, dieser Autofahrer ist total verzweifelt oder Autofahrerin total verzweifelt über diese ganzen Radfahrer, die gegen die STVO verstoßen und so und ich probiere da nur zu wenden. Aber halt diese Karre, die da in der Mitte steht und halt einfach nur Platz wegnimmt und alle anderen arrangieren sich irgendwie drumherum, weil warum zum Teufel musst du da auch wenden? Also fahr doch einfach mal um Block oder weiß der Teufel was, wenn du so viel Platz wegnimmst. Und das ist so dieses, das mit der Größe, so die Autos sind halt groß und damit haben sie auch ein Recht auf diesen Platz. Und das nehmen, glaube ich, Autofahrer auch gar nicht wahr, wie absurd das eigentlich ist. Die halten das halt für normal. In dem Moment, in dem dein Körper auf dieses Maß, das ist ja Teil des Körpers, in dem Moment, in dem man drin sitzt und die Vorteile nehmen sehr gerne mit und dann müssen halt alle die Nachteile auch damit leben. Und das finde ich ein spannendes Phänomen.
Aber da sind wir jetzt so wieder am Anfang des Podcasts, nämlich diese Eva von Redeker-These, nämlich dass halt da so eine Ankerpraxis ins Rutschen kommt.
Ja.
Also ich habe wirklich ganz stark das Gefühl, im Negativen und im Positiven, dass gerade ganz, ganz viel ins Rutschen kommt. Also
ja,
dass halt gerade ganz, ganz viele Ankerpraktiken plötzlich porös werden, obsolet werden, irgendwie antiquiert wirken. Und wir momentan plötzlich uns vergegenwärtigen und merken, dass die Welt, wie sie momentan oder bisher funktioniert hat, irgendwie gar keinen Sinn mehr macht. Ja, und das auf verschiedenen Ebenen, im Negativen wie im Positiven, also sei es irgendwie Globalisierung, Kapitalismus dies, sei es Autofahren, Individualismus das, ja, und das sind alles natürlich, das sind natürlich alles auch Praktiken, die miteinander verwoben sind, ne, die alle ein System ergeben haben, und die werden alle gerade, habe ich das Gefühl, miteinander, ich hab wirklich das Gefühl, dass wir live dabei zusehen, wie gerade ein Paradigmenwechsel in der Welt stattfindet.
Und wie sollte er auch nicht?
Ja.
Ich finde das, mir ist neulich mal, dass vor 15 Jahren haben Leute, wenn sie wissen wollten, wie morgen das Wetter wird, haben sie auf einen bestimmten Zeitpunkt gewartet, sind zum Fernseher gegangen, haben den eingeschaltet, haben den Wetterbericht geguckt und haben dann gewusst, wie das Wetter morgen ist. Also wenn ich jetzt wissen wollte, wie ist das Wetter morgen, ich habe Pech gehabt, muss ich halt warten, bis die Tagesthemen kommen oder weiß der Teufel was, wo dann der Wetterbericht kommt. Und um rauszukriegen, wann diese Sendung denn läuft, in der mir jemand dann einmal täglich oder mehrfach täglich verrät, wie das Wetter ist, musste ich mir ein weiteres Medium, musste ich mir eine Zeitschrift kaufen, in der ich dann nachblättern konnte, aha, heute kommt das Wetter, es kommt natürlich jeden Tag zur gleichen Zeit, aber um diese und diese Uhrzeit, dann konnte man sich einen Wecker stellen, konnte so lange warten, konnte einen Fernseher einschalten, dann wusste man, wie morgen das Wetter wird. Und das Krasse ist ja, das war...
Was meine Eltern leben immer noch in
dieser Welt. Ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit, gerade in diesem Land, die leben nach wie vor so. Die wissen natürlich, wann der Bericht kommt, die brauchen da nicht in die Fernsehzeitschrift für zu gucken. Klar, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber im Grunde genommen stimmt das alles. Und das ist halt, wenn ich, mein Schwiegervater, wenn ich den, der ist halt genau so, der hat mich halt, hast du heute zufälligerweise irgendwie im Radio gehört, wie die Tour de France ausgegangen ist? Nee, habe ich nicht im Radio. Und das
kann ich kurz für ihn nachgucken.
Das hat halt gedauert, weil es halt, er hat halt so, hast du da irgendwas gehört drüber oder sowas? Also ich wusste gar nicht, so, und dann, ich kann gerne für dich nachgucken, wer die Tour de France gewonnen hat, da, ja, nur wenn es jetzt, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel Aufwand, ja, hier, hast das. So, das, also, also ich dachte halt, ja. Er sagt, ich ging halt davon, also weil die Formulierung halt für mich schon so antiquiert, nicht ohne Quid, antiquiert war, das halt, anstatt halt zu sagen, guck doch mal bitte kurz nach, wie die Tour de France heute ausgegangen ist. Also für ihn war das, also dass das überhaupt technisch möglich ist, rauszukriegen, wie die Tour de France, also und wie soll das, wir leben auf demselben Planeten, aber wir leben trotzdem in komplett verschiedenen Welten und das sind durchaus sehr, sehr viele Menschen, die so leben und wenn sich das an solchen Kleinigkeiten schon manifestiert, also jetzt ging ja gerade, Nigi hat sich da sehr lustig drüber gemacht, wie halt Rezo war ja dann nochmal eingeladen, da diese, hast du das mitgekriegt, Rezo hier, Blauhaar Rezo, ja, war nochmal in dieser Fernsehsendung, hat sich dann über das Fernsehprogramm lustig gemacht.
Welche Fernsehsendung?
In dem YouTube-Channel.
Ach so, ja, ich habe mitgekriegt, dass er sich über die Bild-Zeitung lustig gemacht hat.
Das wirklich sich Medienschaffende in diesem Land, dass irgendwo ein ausgebildeter, studierter Journalist da sitzen muss und sich und dieses Rezo-Video quasi abtippen musste. Du tust mir echt leid. Also das ist wirklich so. Ich meine, das war halt irgend so ein albernes YouTube-Video von ein paar Typen und die haben sich halt lustig gemacht und haben halt so ein bisschen übertrieben über die Bild.
Ich habe auch mitgekriegt, dass es so ein Shitstorm gab. Ich habe mir das Video selber nicht angeguckt.
Das war das harmloseste, was man sich vorstellen kann. Ja. Also das war total.
Ich habe diese Bild-Zeitung angeschaut und gedacht, so, das ist Bullshit.
Der deutsche Journalistenverband hat am nächsten Tag ein Statement rausgegeben, dass das absolut, dass wir unsere Qualitätsprodukte. Und hat er das Statement schnell wieder gelöscht, als sie mitgekriegt haben, dass es jetzt vielleicht doch nicht so. Das sind so Welten, die da aufeinanderstoßen.
Das ist krass, ne? Das ist echt krass.
Da im Internet wagt es jemand, was Negatives über die Bild zu sagen und über Journalisten.
Ja, ja.
Okay.
Aber genau, ich wollte jetzt auch nochmal, wo wir auch gerade über Autofahren reden. Yeah. Ne? Ich bin in Thailand Auto gefahren.
Ah, okay. Du warst in Thailand im Urlaub.
Genau, also ja, im Urlaub, ja, ich war im Urlaub, ich habe auch gearbeitet und außerdem war ich mit meiner Freundin da, die kommt ursprünglich aus Thailand. Ich war so.
Von jemandem, der das schon öfter gemacht hat, das nennt man Urlaub. Von jemandem, der das schon öfter gemacht hat, das nennt man Urlaub.
Okay, na gut. Jedenfalls, die Thailänder spinnen, was so Autofahren angeht. Ne? Es ist unglaublich. Es ist halt funktioniert ganz anders. Erstens fahren die auf der falschen Seite.
Okay. Crazy people.
Crazy people.
Wie lange hast du gebraucht, um damit klarzukommen?
Also ich war wirklich, ich war sehr nervös. Es hatte viele Ursachen. Also erstens, ich war noch gejetlaggt, als ich angefangen habe. Dann halt Linksverkehr, das ist erstmal irgendwie. Dann, die fahren wie die Henker. Es ist wirklich so. Vor allem halt so ganz, ganz viele Leute auf so Motorrädern und so, die fahren halt links, rechts. Die fahren dir manchmal auch auf deiner Spur fahren die entgegen. Ne? Also,
und was passiert dann, wenn sie?
Ja, ich muss dann halt ausweichen. Ja, also es ist sehr chaotisch auf jeden Fall. Aber ich habe es überlebt. Es ist nichts passiert. Ich bin drei Kreuze. Bläh. Aber auf jeden Fall, das war echt ein bisschen krass. Aber was ich, aber sag ich mal so von der größeren Beobachtung, die ich mitbringe, immer wenn ich aus Asien komme, also ich war 2014 auch schon mal in Asien, in mehreren Ländern unterwegs. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich krass, wie fucking hinterher Europa ist. Es ist, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was Fortschritt ist, weil wir damit vor 30 Jahren aufgehört haben. Es ist wirklich so ein bisschen so. Also ich sag mal so, als ich wieder von Bangkok, vom internationalen Flughafen in Bangkok, ja, das ist halt einfach ein Flughafen, ja. Also man kann das nicht anders sagen. Das ist ein echter Flughafen.
Ja.
Ja, das, das, das kennen die meisten Deutschen nicht.
Ja, die meisten Berliner.
Zumindest Berliner. und dann kommt man in Tegel an. Ne? Das ist so krass. Es ist so krass. Es ist so krass. Man denkt sich so, wo bin ich hier gelandet? Ach ja, das ist Tegel. Es ist so. Es ist wirklich echt dieses Gefühl, das man hatte, wenn man damals 89 dann irgendwie das erste Mal in die DDR gefahren ist.
Ja, erzählen wir mehr von diesem Gefühl.
Und dann halt so, so diese, diese, also so als ob das, als ob hier die Zeit stehen geblieben ist.
Ja.
Und ja, also eine moderne asiatische Großstadt, das danach, das, da vergehen einem jegliche eurozentristischen Überlegenheitsgefühle so. Ja, irgendwie.
Woran machst du das fest? Also was hast du ein paar Beispiele?
Naja, alles, also.
Bessere Infrastruktur, bessere.
Also, ja, also irgendwie funktioniert dort alles. Ja, im Gegensatz zu Deutschland. So,
aber wir sind doch die pünktlichen.
Züge sind pünktlich. Nee, das ist ja der Punkt.
Also, ja, ich weiß.
Züge sind dort pünktlich.
Okay.
Flughäfen funktionieren, das Check-in, die Security, es ist alles, es funktioniert alles wie am Schnürchen.
Mhm.
Es ist gut organisiert, es ist alles auf dem neuesten Stand der Technik. Du hast überall fucking WLAN, überall, einfach überall. Das ist einfach Standard. Da wird nicht drüber diskutiert.
Ja, das will man hier ja gar nicht. Wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen ja nicht so, wir wollen ja nicht so netzabhängig sein hier.
Ja, ja. Die Hotels
sind besser. Wir sind auch individuell.
Die Hotels sind besser. Es ist wirklich so. Also die wissen einfach irgendwie, was man so braucht heutzutage. Die heutigen Hotels sind hier in Europa, die sind. Interessiert sich gar nicht dafür, was Menschen heutzutage so brauchen. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Gesellschaften tendenziell auch jung sind.
Mhm.
Also so demografisch gesehen. Und ich glaube, und diese große Masse an jungen Leuten, die das dann, das sind auch dann eben junge Leute, die dann halt Geld haben, die dann halt ökonomische Power auch haben, die haben halt Ansprüche. So, und diese Ansprüche, die werden dann halt sozusagen gemacht. Ich glaube, Europa will nichts mehr. Weißt du so? Europa ist sozusagen, das wird halt gerade, wir sind eigentlich eine Gesellschaft, die sich gerade kollektiv in ein Altersheim verwandelt.
Ja.
Und eigentlich wollen wir nichts mehr. Wir wollen nur noch in Ruhe gelassen werden.
Mhm.
Und so funktioniert dann halt auch sozusagen alle Subbereiche der Gesellschaft. Also Tintin, meine Freundin, die ist halt Künstlerin beispielsweise, ne? Die sagt halt so, die hat halt in London auch studiert und so, und also sie kennt Europa auch gut und hat halt in Frankreich gelebt und in London, in Berlin jetzt irgendwie, und Aber eben auch in vielen Ländern in Asien und in Afrika und so. Sie meint halt so, ja, aber der europäische Markt, der interessiert sie nicht. Also der ist nicht interessant. Also als Kunstmarkt, der Kunstmarkt jetzt, ne? Irgendwie. Weil wer sammelt hier Kunst? Das sind alte Menschen. Es sind alte Menschen.
Ja.
Es sind wenige, erstens wenige, und es sind alte Menschen.
Hm.
Und diese alten, wenigen Menschen, die haben halt einen Geschmack halt von vor 30, 40 Jahren, so, das, was sie cool finden, ne? Und die sind als Kunstmarkt, sind die nicht interessant. Also den willst du keinen. In Asien, ja, wenn du in Bangkok eine Show hast oder so, ja, dann hast du, keine Ahnung, kommen da irgendwie, da hast du halt junges Geld. Das sind dann halt irgendwie Leute, die sind unter 30, die haben schon irgendwie schon eine Firma gegründet. Oder
es gibt auch junge Leute.
Ja, es gibt junge Leute, die Geld haben. Also hier gibt es junge Leute, die Geld haben, nur wenn sie schon früh geerbt haben. Ja?
Genau.
Aber du hast hier praktisch keine jungen Menschen, die irgendwie mal aufgestiegen sind oder die irgendwie zu Geld gekommen sind oder sowas. Sowas gibt es hier gar nicht, ja. Das heißt also mit anderen Worten, wir machen uns gar nicht klar, wie fucking unwichtig und irrelevant Europa geworden ist für die Welt. Das ist wirklich krass.
Also das ist ja.
Ja.
Ich mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich dazu sagen soll, darum erzähle ich jetzt einfach was anderes. Ich war, während du im Urlaub warst, du konntest nicht mit im Camp sein, im Chaos Camp.
Ah ja, genau. Deswegen konnte ich nicht im Camp sein. Aber erzähl mal vom Camp, das
fühlt mich jetzt auch. Für mich war es das erste Camp überhaupt.
Ah ja, stimmt. Ja,
ich war noch nie vorher da, das letzte Mal war ich nicht da. Also es findet nur, das Camp ist vom Chaos Computer Club. Ja, Nerds zelten quasi und halten dabei Vorträge. Ich habe nicht einen Vortrag gesehen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal so richtig, dass Vorträge stattfinden, bis ich danach die Videos davon bemerkt habe. Und es ist so ein bisschen wie Kongress, so wie man es eigentlich immer machen sollte, nämlich im Sommer, wenn es warm ist, auf dem Land, anstatt in irgendeiner hässlichen Kongresshalle. Und findet nur alle 4 Jahre statt. Und letztes Mal war ich in den USA 2015 und das Mal davor 2011. Da wusste ich noch nicht, dass es alle 4 Jahre stattfindet und halt so, ja, fahre ich da jetzt, ich fahre nächstes Jahr.
Aber das ging mir auch so 2011. Ich glaube, da haben wir auch sogar drüber unterhalten. Wir wollten eventuell sogar zusammen dahin. Irgendwie
kann sein, ja, genau sowas. Und dann hat es irgendwie sich zerschlagen. Ja.
2015 war ich da.
Ja, 2015. Für mich war es jetzt das erste Mal da und so richtig mit der ganzen Familie. Also Diana war auch dabei und Kolja war dabei. Fürs nächste Mal, also falls ihr plant, auf das nächste Camp zu fahren, kann ich euch dringend nur ans Herz legen, legt euch rechtzeitig ein Kind zu. Alles wirklich, ich glaube, es ist so viel geiler mit Kind. Ich weiß ja nur nicht, wie es ist ohne Kind, aber das hat so viel Spaß gemacht, das mit Kolja zu machen, weil der hatte einen totalen Blast. Für den war es der totale Hammer.
Das kann ich mir vorstellen.
Der war jeden Tag baden, da konnte man halt baden, dann sind wir über baden gegangen und dann haben wir
einen geilen Fluss da, ne? Da war ich auch
mal. Das war ganz nett. Haufenweise ist es so krass, es ist so klischeehaft. Selbst ich bin jemand, der wirklich, wenn so ins Wasser gehen, da stelle ich mich auch ziemlich dämlich bei an. Also so, frieren. Obwohl ich weiß, dass es das nur schlimmer macht, wenn ich da jetzt ewig lange rumstehe und einfach vor mich hinfriere. Ich fällt mir schwer, es über mich zu bringen. Dann hast du plötzlich so eine Anreihung am Rand stehen von blassen Nerds, die genau so dastehen, so halt jeder in einer unterschiedlichen Wassertiefe, mir zu kalt. Und dann gehen sie so nach und nach doch rein. Das ist echt ein großartiges Bild. Und Kolja halt immer so platsch rein da. Und er hat Raketen gebaut und er hat ein bisschen gelötet und irgendwelche Performances hat er gesehen und einen Abend war so, haben wir dann gesagt, okay, heute machen wir, weil bei diesem Camp halt, das ist halt schon so ein bisschen so, als ob sich die die Fachtagung der Weihnachtsbaumbeleuchtungsfreunde treffen würde. Die haben halt alle LEDs und alle irgendwelche geilen Beleuchtungen und so weiter und nachts ist das halt so.
Ich hab die Drohnencam-Videos gesehen.
Unfassbar. Also es ist geil, wirklich, ja. Es ist wirklich, und weil wir ihm das halt zeigen wollten, sind wir halt einmal auch nach, und für ihn war das ja schon allein nachts rauszugehen, im Dunkeln mal rauszugehen, war ja schon für ihn eine totale Neuerung und sowas. Und dann diese ganzen Leute, der ist da halt durchgegangen, so wirklich so, oh, und dann halt schon total übermüdet, aber dann halt das Adrenalin kickt ja da rein, dann dreht er sowieso nochmal ganz durch. Das war so großartig mit
ihm. Ich habe ihm aber keine Mate gegeben, oder?
Nee. Ich habe selber keine getrunken.
Okay.
Also nicht mit Absicht, sondern ich habe einfach, mir fällt gerade auf, ich habe nicht eine Mate getrunken die ganze Zeit über. Und
ich wurde da nicht rausgeschmissen irgendwann?
Ich habe einfach niemandem gesagt.
Okay.
Und also das hat und das halt so durch ihn nochmal so durchzusehen, quasi so seine Fragen zu kriegen und sowas und so. Das macht das. Papa, was ist ein Nerd?
Nicht, ja, musst du erklären, was ein Nerd ist.
Und das alles, mein Kind, das alles. Und irgendwo standen Kinder rum, die hier Hoverboard-Trainingskurse, dann hat er Hoverboard fahren gelernt. Also er kann es nicht, aber er kann es zumindest besser als vorher und definitiv besser als ich. Und so, und hat einen riesengroßen Spaß dabei. Und was halt für mich total krasses Aha-Erlebnis auch war so, der ist halt mit der Tochter von May durchgebrannt einmal.
Oh ja, die ist auch süß.
Die haben halt da zusammen gespielt und plötzlich waren die halt weg. und dann sieht man mal so unterschiedliche Erziehungsansätze, so May, ich glaube, die hat das bis zum Ende nicht mal gemerkt, dass die weg waren.
Die ist super entspannt.
Die war total tiefenentspannt und ich bin halt so, oh, ich will hier nicht der sein, der hier gerade dämlich in Panik gerät. Ach, der
passt schon auf die Kolja auf, also das ist schon gut.
Und dann habe ich halt am Anfang so ein bisschen mich noch unterhalten mit Gregor Sedlak und dann irgendwann so, scheiße, sind immer noch weg. Okay, jetzt fange ich an zu suchen. Und Gregor ist netterweise mitgekommen mit mir und ich lief da halt auf diesen, durch dieses Camp und so. Und je länger ich da lief, desto klarer wurde mir, wenn der nicht gefunden werden will oder wenn er irgendwie weg ist, dann ist er weg. Das ist jetzt hier einfach so. Das ist so. Und ich wusste jetzt auch gar nicht, wovor ich Angst haben sollte, weil also vor dem, dass jetzt irgendjemand den klaut oder sowas, davor hatte ich wirklich keine Angst. Also für mich war.
Der rennt auch nicht aus dem Camp raus oder sowas. Oder,
Also für mich wäre höchstens so irgendwie, dass die irgendwo zusammen spielen, dass ein Unfall passiert, dass sie ins Wasser fallen und ertrinken oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, das war die längste Zeit, die er jemals weg war, ohne irgendwie unter Aufsicht zu sein.
Okay.
Ja. Und dann hat Gregor halt so, also naja, vielleicht. Naja, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann probiert er wahrscheinlich wieder zum Wohnmobil zurückzukommen. Und dann Gregor so, nee, so weit, so einen großen Radius, das ist für den am anderen Ende der Welt, bis zum Wohnmobil kommt der nie und sowas. Und dann sind wir dann irgendwann wieder zurück und da, wo unsere Decke lag quasi, und dann saß Kolja da und wartete schon auf mich. Und dann,
okay.
Und ja, wo war der denn? Ich habe nicht geschimpft. Also ich hab ganz im Gegenteil. Und ja, wo wart ihr denn? Ja, wir waren in den Roller geholt von Mays Tochter. Und ja, wo wart ihr denn da? Wir sind am Wohnmobil vorbeigekommen. Ich hab Mama gesehen. Bist du zu Mama hingegangen? Nein. Und Gregor. Und dann haben wir es erstmal nicht geglaubt. So, ja, erzählt vielleicht was. Und dann haben wir nochmal die andere gefragt, so. Ja, wir waren da im Auto. Und hat Gregor, ja, der steht direkt hinter eurem Wohnmobil quasi. Okay. Dann war das so, und das war so dieses, so ein Freiheitsgefühl, das wollte der noch öfters haben. Das hat er, dann hat er auch noch ein paar Mal durchgezogen. Und danach war ich auch entspannter, muss ich auch sagen. Ist immer nicht mehr. Habe ich ihm beim nächsten Mal auch einfach meine Telefonnummer auf den Arm geschrieben und sowas, dass falls was ist. Ich meine, es muss ja gar nicht sein, dass irgendwie was Schlimmes passiert ist, sondern es reicht ja schon aus, wenn er irgendwie
sich verläuft oder nicht mehr zurück.
Es reicht ja, wenn er irgendwie, er findet nicht mehr zurück, gerät in Panik, fängt an zu heulen, weiß nichts mehr,
ja.
kriegt keinen Satz mehr zustande und selbst wenn sie es irgendwie schaffen, uns zu informieren, ist eine Viertelstunde, wo man aufgelöstes Kind hat oder sowas, will man ihm ersparen nach Möglichkeit. Egal. Und Aber so diesen Taste of Freedom, den er hatte, das wird ihn so bald nicht loslassen. Ich glaube, das wird so fast mit die stärkste Veränderung, die wir von diesem Camp erleben werden. Ja. Das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Und was ich noch...
Ich kenne ja nicht so tief drin, aber ich hatte immer das Gefühl, bei Kolja auch, dass er halt, er ist schon so ein Kind, das halt auch sehr, sehr stark an seinen Eltern bisher hängt und sag ich mal so, das war schon ein großer Schritt für ihn, ja. Also
alleine hat er das bestimmt nicht gemacht, aber mit jemand anders zusammen, doch, das macht er.
Ja, ja, okay.
Also wenn ich den morgens in den Kindergarten bringe, dann tschüss, Papa. Der kann schon auch für sich sein und sowas. Also alleine hat das garantiert nicht gemacht. Also es war auf der einen Seite irgendwie ein großer Schritt, aber das könnte es halt auch sein. Also ich hab's so ein paar Mal, wenn ich dabei war, wenn da irgendwas war, oh, ja. Also so, ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, insofern gebe ich dir recht, dass er einfach ihr hinterherläuft und dann irgendwann, oh, Mama und Papa. Und dann halt irgendwie so ein Panikmoment.
Ja, genau.
Das hätte ich mir durchaus vorgenommen. Aber offensichtlich war das nicht der Fall. Also er war definitiv deutlich entspannter als ich.
Cool.
Alles gut. Und dann hat halt Diana hat noch so einen Instagram-Account, einen Protected für Kolja, wo halt irgendwie mal Fotos hochgeladen werden. Und da war ein Foto von ihm, wie er neben so einem leuchtenden Einhorn steht, weil Einhörner gehören ja auch dazu. Und dann hat halt eine Freundin aus San Francisco so, hey, seid ihr beim Burning Man? Und dann hat Diana halt so in den Kommentaren so, ja, nee, das ist ja so, das ist nicht Burning Man und so. Und dann, also, aber der Vergleich, ich weiß, er ist falsch zwischen Camp und Burning Man. Aber was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Camp und Burning Man? Es sind definitiv zwei verschiedene Welten, aber im Grunde genommen sind sie sich eigentlich erstaunlich ähnlich. Nerds in einer ungewohnten Umgebung, in Wohnmobilen. Und halt in Kalifornien hast du es halt mitten in der Wüste von Nevada, 20.000 Dollar Tickets, weiß der Teufel was.
Es gibt ja mittlerweile auch eine Burner-Kultur in Europa. Ne? Also es gibt halt verschiedene Burner-Festivals.
Das nennt man Burner-Kultur.
Ja, Burner-Kultur. Also das Burning Man hat ja so einen Regelkatalog. Ne? Irgendwie, ich glaube, 10 Regeln oder so ein Scheiß. Irgendwie.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Gut, kenne ich nicht.
Es gibt halt so ein sehr, sehr starr, sehr, sehr, sehr wichtige, sehr, sehr zentrales Regelkorsett sozusagen irgendwie. Das wurde jetzt, das wird halt von verschiedenen anderen Festivals auch adaptiert in Europa. Und einer, der da halt sehr, sehr aktiv ist, ist unser guter alter Bekannter Plomlompom.
Ja, okay.
Der ist jetzt halt großer Burner.
Okay.
Übrigens Julian auch. Julian ist auch großer Burner geworden.
Ja, glaube ich sofort. Bei Plom überrascht mehr.
Nö, bei Plom auch nicht. Also der ist ja auch so irgendwie so solche Subkulturen, der zieht er ja auch gerne ein.
Der analysiert die dann gerne, oder was?
Ja, also er ist auf jeden Fall auch gerne dabei, ja. Und ich habe jetzt irgendwie bei seiner Retrospektive hast du ihn getroffen eigentlich auf dem Camp?
Nee.
Er ist auf jeden Fall auch da gewesen. Und er war irgendwie auf so einem in so einem Village, das halt sozusagen so ein Meta-Village war, wo sie halt verschiedene kleinere Villages haben. Und darunter waren halt auch ganz viele Burner. Und er meinte, er hat auch ganz viele Burner getroffen.
Okay.
Und
Villages, das sind irgendwie so die quasi Zusammenrottungen auf dem.
Genau, also du hast ja sozusagen, das ist ja ein großer Zeltplatz im Endeffekt, ne? Und was halt so sozusagen auf dem Kongress immer so die Assemblies sind, wo man halt so ein paar Tische zusammenstellt und dann halt zusammen irgendwie was repräsentiert, gibt's halt auf dem Camp immer Villages.
Genau.
Und
ich wusste davon nichts und wir waren nicht Teil eines Villages.
Aber ihr wart ja sowieso in dieser Kidspace oder
waren wir gar
Family
nicht.
Area.
Nee, ach, da waren Tage vorher, waren da schon alle Plätze weg. Wir hatten ja ein Wohnmobil dabei. Und wir hatten darum Wohnmobilplatz. Wir waren so ein bisschen außerhalb. Wir standen direkt neben hier Annalena. Und
die hat auch schon getwittert.
Dom, genau, dass wir es erwähnen dürfen. Mhm. Clemens Schrimpe hat dann noch neben in seinem Tesla direkt neben uns gepennt. Also es war dann so die kleine.
Der hat im Tesla gepennt?
Das Model X hat einen Camper-Mode.
Was?
Wo es dann so die Klimaanlage in so einem Modus läuft, dass die ganze Nacht über schön ist. Und der hat mir das so ein bisschen gezeigt, so. Der hat da hinten die Sitze umgeklappt. Und ich glaube, das ging schon ganz gut. Also wenn es da nicht zu heiß drin geworden ist oder zu kalt, dann ist das. Und so viel Akku hat das Ding halt. Dann hat er da in seinem Tesla gepennt.
Ja, der Akku sollte reichen für sowas.
Ja, also es war halt so im Vergleich zu uns halt so mit Wohnmobil angereist und so und gekocht und blablabla. Und der hatte da einen Campingstuhl, einen Tesla, einen Campingtisch, also so ein Auffalltisch, fertig. Und,
reicht doch.
Reicht doch, ja.
Ja, witzig.
Ja, genau, da waren wir. Und ja, genau, Burnerkultur.
Burnerkultur, genau, also ich glaube, ich kann die jetzt nicht aus dem Kopf aufzählen, aber es geht da halt viel darum, irgendwie erstens, wie du dich halt gegenüber anderen Leuten verhältst, aber es geht auch vor allem zum Beispiel darüber, hinterlass keine Spuren, ne? Okay. Also das heißt also, alles, was du aufbaust, sollst du auch wieder abbauen, hinterlass keinen Müll, dies, das, ne? Irgendwie auch ganz, ganz, ganz sinnmachende Regeln eigentlich so. Und ich war selber noch nicht auf einem Burner.
Ich auch
nicht. Aber viele Leute, die jetzt da waren, also unter anderem Julian und Plom, die sind halt super begeistert irgendwie.
Also was ich halt weiß vom Burning Man ist, wenn man in San Francisco war und Burning Man war vorbei, dann hat man die Autos, die vom Burning Man kamen, daran erkannt, dass sie mit einer wirklich dicken Staubschicht überzogen sind.
Die Staubschicht ist optional. Es darf auch Burner-Festivals geben, die nicht in Staub.
Ach so, aber Burning Man findet halt irgendwo in der Wüste von Nevada statt oder sowas. Ja. Und das ist wirklich beeindruckend, weil das ist wirklich so, die sind beige, diese Autos. Also sie sind nicht irgendwie, die haben nicht ein bisschen Staub drauf, sondern sie haben ein paar Stellen, wo sie den Staub entfernt haben. Das ist alles, was sie haben. Und dann hast du da halt diese Riesenkarren, dann haben die da meistens ihre Fahrräder hinten drauf, die genauso beige sind. Und du hast halt einmal so Mad Max-mäßig und dann fahren die und probieren da ihre Wohnmobile ohne Sicht einzuparken irgendwo in der Straße. Ja, genau.
Ich habe gestern Lilly getroffen von Wikimedia, die erzählte mir, die war auch auf dem Camp. Die meinte, es gab auch ein Staubproblem da.
Ja. Das war nämlich also, ja, Burning Camp ist wie Burning Man ohne Staub. Ah, nee, doch nicht. Das war schon
ziemlich. Auch mit Staub.
Auch mit Staub. Ja. Und es wird in Zukunft sicherlich Staub. Aber ich frage mich, woher, also ich glaube, daran merkt man tatsächlich so ein bisschen die unterschiedliche Nerdkultur hier in Berlin versus Silicon Valley. Hier ist es, also ich sage jetzt nicht, dass es kein Geld drin steckt, aber es steckt nicht so viel Geld drin. Ich glaube, viele der Leute sind durchaus wohlhabend. Man lässt es halt nicht so raushängen. Und es ist halt irgendwie so Sponsoring und sowas ist halt verpönt, obwohl es ja doch irgendwie immer stattfindet. Also dadurch, dass halt Firmen ihre Mitarbeiter freistellen, dass sie da irgendwas machen dürfen und so und dass die dann da irgendwie ein Netzwerk aufbauen oder irgendwie Infrastruktur aufbauen. Und das machen, glaube ich, schon einige Firmen. Und wissen vermutlich auch, also entweder weil sie es tatsächlich einfach sympathisch finden und wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil sie wissen, dass es ganz gut fürs Geschäft ist. Und
ja, ich meine, du musst mal sehen, ne? Wie wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie das C3 NOC hast, ne? Das sind ja alles super, super skilled Netzwerk-Admins, die da sitzen.
Ja.
So. Und wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, die Telekom da irgendwie ihren Cisco-Rack da irgendwie abstellt, dann ist das natürlich für die, selbst wenn die irgendwie bei der Konkurrenz arbeiten, ist das halt irgendwie, das ist interessant.
So ja, klar. Ne? Nee, das ist.
Man kann da auch so ein bisschen Show laufen, was hast du, was habt ihr mitgebracht oder so irgendwie, ja. Ah ja, damit arbeitet ihr, alles klar, interessant, ja, irgendwie.
Unfassbar, was sie da für diese 5 Tage aus dem Boden gestampft haben. Also da war da waren 2 Duschen, glaube ich. Also 2 Duschbereiche. Und bei dem einen, da war da draußen so ein externer quasi Swimmingpool, also so eine Landschaft, so mit einem kleinen Wasserfall und sowas, so als kleines Deko-Element.
Okay. Das hatten wir 2015 nicht.
Es gab eine Bar, die Scamba, diese komplette Monkey Island Theme war.
Okay.
Die sah halt aus wie so ein altes Schiff, was da irgendwie rumsteht und so. Dann ist halt auf diesem Gelände, da auf diesem Ziegeleigelände, sind halt überall Eisenbahngleise von einer alten Bergseisenbahn und dann bauen da Leute mit ihren selbst gebastelten Eisenbahnen rum. Und es ist wirklich, es war eine fantastische Stimmung. Also wir waren halt. Ich muss gestehen, ich habe vorher mehrfach nach Informationen gegoogelt und habe halt immer nach Chaos Communication Camp gegoogelt und nie was gefunden. Und weil ich halt weiß, dass beim Kongress und sowas, dass es auch oft schwer ist, irgendwie Informationen zu finden. Da habe ich so gedacht, naja, wird in irgendwelchen Mailinglisten drin schicken.
Muss einfach auf den,
kriege ich dann vor Ort raus.
Der CCC hat doch immer so einen Eventblog und da schreiben sie eigentlich immer über die aktuellen Events.
Da standen irgendwie, das habe ich auch gefunden, da standen irgendwie zwei Postings zu dem
zum. Aber bestimmt zum Links zu den Pentabarf und Kram und den Wikis und so.
Nichts gefunden in der Richtung. Und dann Diana so, wir stehen davor so, warum hast du nicht da? Ich habe nichts gefunden. Also hier, Wiki, da steht alles drin. Die hat halt CCC Camp eingegeben, bumm, findest du alles. Und ich stand halt da wie der komplette Vollidiot. okay. Und darum hatten wir uns vorher nicht um Village gekümmert. Man hätte an diesem Kidspace teilhaben können, den man ein bisschen sich einbringt und sowas. Haben wir halt alles nicht gemacht. Wir hatten halt einen Haufen Zeug. Wir hatten ein bisschen Wasserprobleme. Wir hatten nicht genügend Bargeld dabei. Und so diese ganzen Sachen. Und darum sind wir halt total unvorbereitet.
Was? Haben die Hacker etwa keinen Geldautomaten aufgestellt? Fehlt noch so irgendwie so mitten auf der Wiese so ein Geldautomat.
Na, gibt's ja also so diese, ich meine, bei der Republika diese Zasterlaster.
Ja, genau, stimmt.
Ich meine,
ja.
Die Telekom hatte da einen LTE-Mast hingestellt mitten, also der war, ich weiß nicht, so 30, 40 Meter hoch.
Echt, ja?
Ja, das war.
Zum Mobilen oder was?
Ja, okay. Also die LTE-Verbindung da von der Telekom, die war fantastisch.
Okay.
Hätten
sogar kein WLAN gebraucht.
Das wäre auch ohne gegangen, ja. Das war echt, aber das war irgendwie, ich lag einmal mit Koya in so einer Hängematte da drin und plötzlich so irgendwelche kommen so, hey, möchtest du ein Grappa? und du, Kind, möchtest du ein Sandwich, ein Nutella-Sandwich? Und das Koya da Nutella essen gegangen und die haben mir halt ein Grappa abgefüllt und haben mir, ja, wir sind hier die Botschafter dafür, Italien und wir wollen.
War geil, also 2015, genau. Wo ich da war, ne? Da war dann hier Bicycle Mark, kennst du den?
Ja.
Genau,
ja.
Bicycle Mark, der hatte dann nämlich, der kam dann irgendwie auf die Idee, wir saßen irgendwie alle in diesem Teezelt von Quadratüde.net, und der kam dann auf die Idee, so, jetzt machen wir jetzt einfach mal eine Tour durch die Botschaften. Und es gibt nämlich nicht nur Villages, sondern es gibt auch Botschaften.
Ach so, okay, ach, das ist auch was, okay.
Und das sind halt dann sozusagen so eigentlich Villages von irgendwelchen ausländischen Hacker-Geschichten,
yeah.
So, ne?
Also die Schweizer war, glaube ich,
genau. Genau, und dann hat er halt eine Tour, haben wir gemeinsam eine Tour gemacht, sind wir halt zu den ganzen Botschaften hingegangen, Embassies und haben dann halt immer irgendwie Getränk sozusagen verlangt so, ne? Und dann haben wir uns mit denen irgendwie unterhalten und dann haben die irgendwie so Sachen ausgeschenkt, so keine Ahnung, die Schotten haben irgendwie Whisky ausgeschenkt,
okay.
Die Italiener haben Wein ausgeschenkt, die was weiß ich halt, ne? Irgendwie so jeder so sein Nationalgetränk. Und dann sind wir wirklich sozusagen mit dieser Gruppe immer weitergegangen. Und natürlich wurde diese Gruppe immer größer, weil halt natürlich bei jedem Village fanden die das halt auch geil,
ja.
Haben sich mit angeschlossen so. Und dann wurde die Gruppe immer größer und wir sind dann halt sozusagen immer betrunkener und immer größer, sind wir so von einer Botschaft zur anderen gegangen. Das war super geil.
Und genauso diese Stimmung, also ich bin halt nicht so mit dem Trinken, aber so diese entspannte Stimmung, dieses wird schon irgendwie, das war für mich, das kam so innerhalb von 3 Minuten, nachdem wir da waren, kam das so, dass man so irgendwie mitkriegte, ach, irgendwie wird das, also alle sind furchtbar freundlich, alle sind furchtbar nett, jeder ist super hilfsbereit, und sei selber freundlich und nett und hilfsbereit und wir werden alle eine großartige Zeit haben. So, das ist so das, was ich sehr, sehr stark hatte beim Camp. Also das hat mir hat sehr großen Spaß gemacht. Für Diana war es leider, hat einen Tag wirklich, die war richtig krank. Also die war, der ging es halt schlecht. Die ist halt morgens so, ja, ich bleib mal noch hier. Und dann dachte ich so, naja, okay, dann wird sie so in 3-4 Stunden, wird sie jetzt nochmal schlafen, wird dann gleich nachkommen und so. Die war abends noch genauso fertig, wie sie morgens war und hat den ganzen Tag durchgepennt hat. Am nächsten Tag ging es dann besser. Für die war es darum nicht ganz so geil, aber ich glaube, so diesen Ausflug mit Kolja und so, das hat ihr genauso viel Spaß gemacht und das ist schon sehr, sehr großartig gewesen. Also ich hab schon sehr genossen, die Chance.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Also ich meine, natürlich war es in Thailand auch super cool, aber
ja.
ich hatte schon noch ein bisschen hat das Herz geblutet, weil ich wusste, dass das halt auch, dass das Camp so gut ist.
Ja. Ich war ja Überraschungsgast bei der Freakshow.
Ah ja.
Kann ich ja hier mal ein bisschen Nämlich hatte, war Clemens, wie gesagt, der, der kam auf die Idee, so, dass ich ja, dass ich ja mit dabei sein müsse. Und dass wir, Tim muss man davon ja nichts sagen, so, und weil halt der Gedanke war, sind, Tim wird sagen, dass alle von der Freakshow, das gesamte Team, das sind ja irre viele Leute inzwischen.
Echt, ja?
8 Leute, glaube ich.
Wow.
Die, die regelmäßig mal so dabei sind. Also die sind da nicht in einer Sendung, sondern halt immer, immer unterschiedliche Leute, aber halt so. Und Clemens hat so gesagt, so, ja, und Tim wird sagen, heute sind mal alle aus unserem Team da und dann wird er sagen, nicht alle. Einer fehlt. Und dass ich dann quasi auf die Bühne komme. Und das okay. Und dann haben sie ein Headset, hat Annalena ein Headset für mich organisiert und sowas. Und
war,
alle sind.
Aber 8 Leute oder was?
Also.
Wart ihr dann 8 Leute oder auf der Bühne oder was?
Wir waren dann 9 Leute auf der Bühne.
Und warte mal, habt ihr dann irgendwie, konntet ihr 9 Kanäle mischen?
Nee.
Okay.
Weil Tims, das war nämlich einer der Gründe, warum Tim, warum, weil Tims Ding kann halt nur 8.
Mhm.
Und dann hat halt, und. Dann bin ich da halt so reingegangen und dann habe ich so, war ich am Anfang so, soll ich das wirklich machen? Weil es ist irgendwie so, ist ja nicht meine Veranstaltung und ist jetzt, was, was soll ich denn da sagen? Soll ich da jetzt so und dann hat er, ach ja, nein, ist doch alles und dann alle außer Tim wussten Bescheid.
Okay.
Auf der Bühne sozusagen, dass ich dann dazu komme. Dann habe ich mich da halt mit hingesetzt. Clemens setzt mir so sein Headset auf den Kopf, nimmt selber irgendwie das Handmikro, als sich dann rausstellt, dass er so auch super nett. Und dann saß ich da halt so auf der Bühne und war halt so ein bisschen so, naja, zum einen, also ich, also zum einen ist es ja so, in so einem riesen Ding, da, wenn das da irgendwie 1,5 Stunden geht, da redest du eh kaum irgendwie was, also da reden und das war dann so, ja, soll ich jetzt was sagen, aber ich will ja auch niemanden hier irgendwie, ich will ja erstmal mitkriegen, was ist hier eigentlich so die Gruppendynamik, wer ist hier so, was sind hier so die Rollen, was sind so die Standards, weil ich habe jetzt auch schon wirklich lange keine Freakshow mehr gehört. Und auf der anderen Seite so eben das Bedürfnis, nach Möglichkeit quasi gar nicht zu sagen, sondern einfach mir anzugucken, was hier läuft und das möglichst entspannt mit. Auf der anderen Seite hat mir aber Clemens auch gerade sein Headset aufgesetzt und hat halt selber die ganze Zeit, und Clemens ist offensichtlich schon einer der sprechenden Teile dieser Show und muss dann die ganze Zeit in dieses Handmikro. Also wenn ich jetzt schon dieses Headset da habe die ganze Zeit, dann sollte ich ja auch ein bisschen was sagen. Und das war irgendwie so eine merkwürdige Situation und aber lustig.
Okay.
War
ganz schön. Muss ich mir mal wieder anhören. Freakshow. Mit 8 Leuten, das ist ja unglaublich. Ich meine, wo wir letztens auf dem Kongress haben wir ja, wie viel waren wir da? 5 Leute oder so, ne?
Ja. Ja, das war natürlich.
Das fand ich schon total überkandidelt schwierig.
Ja, also das war jetzt keine Interviewsituation.
Ja, ja.
Aber ja, das ist ein bisschen, ich glaube, das ist. Ich glaube, die Leute kommen da hin, weil sie das Spektakel sehen wollen. Die kommen da nicht hin wegen des guten Podcasts.
Ja, die wollen also, einfach mal ihre Fans, die sind
genau,
Fans, die gucken irgendwie, wer.
Die hören sonst die Podcasts und sind halt,
genau.
Und sind halt ganz froh, wenn sie die auch mal sehen, so nach dem Motto. Und ich glaube, darum hat sich das dann schon. Und dann willst du halt möglichst viele Leute haben. Ich kam mir tatsächlich ein bisschen fehl am Platze vor. Also, so, ob ich.
Wahrscheinlich von den aktuellen Hörern kennen dich wahrscheinlich nur noch wenige.
Das ist ja, mittlerweile ist das so dieses.
Wie lange ist das her, dass du da irgendwie dabei warst?
Regelmäßig weiß ich nicht mehr. Das letzte Mal, dass ich überhaupt dabei war, da war ich als Gast, das war kurz bevor wir in die USA gegangen sind, 2014.
Genau, aber du warst ja vorher.
Aber da war ich auch schon ein paar Jahre nicht mehr
genau, dabei. Genau, ja, da warst du auch schon ein paar Jahre nicht mehr dabei.
Genau. Ne? Also 2012 oder sowas. Ja, geht dir das auch inzwischen so, dass egal wo du reinkommst, du erzählst irgendwie eine Geschichte von vor irgendjemand ist am Tisch, der. Da war ich noch nicht mal geboren. Ja, heute Morgen habe ich so gefrühstückt. Da war ich noch nicht mal geboren. Fuck. wahrscheinlich saßen da Leute im Publikum, die noch nicht mal geboren waren, als ich das letzte Mal in der Freakshow noch damals auf Mobile Max Zeiten war.
Das kann gut sein, ja. Das ist dann die Generation Z. Die haben wir noch nicht versaut, Max. Die haben wir noch nicht versaut.
Wir kriegen wir noch hin. Kriegen alles noch hin. Geld korrumpiert sie alle. Stimmt, das ist ja dann auch immer ein beliebtes Argument. Ja, wenn die erstmal ihr eigenes Geld verdienen müssen, dann ist ja, dann reden sie ja auch sofort ganz anders und so. Das ist ja so, die werden auch noch vom Geld korrumpiert. Mehr sagen sie eigentlich gar nicht.
Genau, ja, ja, ja.
Und eigentlich auch so, es ist, ich find's ja ganz, im Augenblick fällt es mir auch relativ leicht. Also ich meine, es ist ja das, Also dass man sich mal bei einer Generation aufregen würde, dass sie sich zu sehr für die Allgemeinheit engagiert.
Regst du dich auf?
Na, ich nicht, aber dass das so der Common so, diese Jugend demonstriert für eine bessere Welt.
es ist echt, man steht echt irgendwie so davor.
Wollen das Klima retten? Wollen nicht, dass der Planet untergeht?
Man steht wirklich so vor diesen Feuilleton-Trümmerhaufen und fragt sich, was geht eigentlich ab? Das ist echt, genau, also das hat sich ja so ein bisschen kulminiert durch Gretas große Überfahrt. Ja,
ja, ich habe das.
Das ist ja auch echt. Ich meine, klar, also natürlich war es eine symbolische Aktion.
Ja, natürlich ist es eine symbolische Aktion. Warum sollte man sonst mit einem Segelboot über den Atlantik fahren unter massiven Medienbegleitung, wenn nicht als symbolische Aktion?
Aber ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ich habe das nicht getwittert, weil es mir zu pathetisch war, ne? Aber ich habe mir echt gedacht, jetzt bin ich betrunken genug, um das zu sagen, ich habe mir echt gedacht, das wird wirklich in die Geschichte eingehen. Also diese Aktion von Greta, wie sie da über den Atlantik gegangen, das ist auf einer Stufe, ja.
Mit, falls es nochmal Geschichte gibt, dann ja.
Das ist auf einer Stufe mit Cäsar, wie er den Rubikon übertritt. Es ist auf einer Stufe mit Hannibal, wie er über die Alpen kommt, ja. Es geht ja gar nicht darum, ob das jetzt wirklich die entscheidende Aktion war.
George Washington, wie er über den, dieses Bild, wie er da über den, ich weiß nicht, Delaware River.
Ja, irgendwie sowas.
Gibt's so ein Bild.
Genau, also so die große Überquerung, ja, ja. Als sozusagen so Narrativ, ja. Das ist ja ganz stark bei ganz, ganz vielen geschichtlichen Ereignissen. Und auch wenn diese eigentliche Überquerung jetzt vielleicht sozusagen in ihrer tatsächlichen Kausalität gar nicht so entscheidend gewesen ist. Und Hannibal ist gar nicht mit den Elefanten über die Alpen gekommen, und so, ja.
Ist er nicht, oder?
Ist er nicht, nee. Ah, okay. Das ist alles Legende, ne? Ah. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja genau um diese symbolische Kulmination, ja. Um dieses Narrativ und ich glaube wirklich, dass Greta da irgendwie auf diesem Level es hat mich auch so ein bisschen überwältigt, muss ich sagen.
Ich finde das auch, also diese Symbolkraft dahinter, es ist symbolisch, und ich fand, also so dieses, für mich war es so ein bisschen so, ach, manchmal klappen Dinge auch noch.
Ja. Hätte ich auch schief gehen können.
Hätte ich auch schief. Greta? Das Kind hört sich ständig irgendwelche Titanic-Sachen an. Also ich meine, es ist... hätte ja sein können, dass die da im Atlantik absaufen. Was weiß, also ich meine, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, wenn du da mit so einem Schiff, mit so einem kleinen Schiff
fährst. Ja, also ich glaube, die sind schon relativ sicher heutzutage. Aber ja, naja. Also vor allem, wenn ein...
relativ sicher ist was anderes als sicher. Also es ist, also klar, die Wahrscheinlichkeit war deutlich größer als 50%, das zu schaffen. aber
würde ich es behaupten, ja.
Aber egal, also und dieses, ja, aber das spart ja gar keinen Sprit ein im Vergleich, als wenn sie geflogen.
Batsch, batsch.
Ja, wirklich. Also so, habt ihr den Schuss nicht gehört?
Ja, ja, ist echt absurd, ja. Ich frage mich auch irgendwie, da habe ich noch gedacht, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn sie erste Klasse mit dem Jumbo geflogen wäre und dabei noch irgendwie, keine Ahnung, Plastik aus dem Fenster geschmissen hätte. Einfach um zu zeigen, dass es einfach nicht darum geht.
Aber es ist... ich weiß nicht, ich finde...
Übrigens, ich muss an dieser Stelle gestehen, ich bin nach Thailand auch nicht gesegelt.
Du bist gelaufen, nehme ich an.
Ich bin gelaufen, genau.
Ja, das ist... Ich weiß nicht. Also ich finde so dieses... Ich finde, wir müssen wirklich mal langsam was machen. Langsam echt mal. Ich finde so dieses... Ich.
Ach, da können wir vielleicht mal dazu aufrufen, ne? 20. September.
Genau.
Ich denke mal, wir machen da bis dahin nochmal einen Podcast, aber 20. September, die große Global Climate Change Mega-Demonstration, auf der wirklich, wirklich niemand fehlen darf.
Genau.
Also,
wir zählen durch.
Wir zählen durch, wenn einer von euch oder eine von euch fehlt, ja, dann kommen wir persönlich nach Hause und zerren euch auf die
Straße. Zur Strafe müsst ihr jede Folge doppelt hören. Genau.
Nein, das ist wirklich, ich glaube wirklich, das ist 20. September, das wird auf jeden Fall wichtig. Und ja, Klimawandel, das ist halt echt, wir haben jetzt gar nicht über die über den Brand in Amazonas geredet, aber das ist halt auch nochmal, es hat mich echt abgefuckt, ne? Es hat mich wirklich, wirklich abgefuckt.
Es ist so eine Mischung aus bei mir, auf der einen Seite, also du hast halt auf der einen Seite die Stimmen sagen, so, wer heute geboren wird, wird vielleicht nicht mal 50 werden.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und was sagt das für mein Kind? Hey, der wird 54 vielleicht. Und auf der anderen Seite sind aber alle so ruhig und so normal. Und das ist halt so dieses, ich habe das Gefühl, dass man die ganze Zeit schreit und wir müssen jetzt was machen. Und auf der anderen Seite will man aber auch nicht, also zum einen, also so dieses, man will ja auch nicht aus der Norm fallen, sage ich jetzt mal so irgendwie. Ich weiß, schwer zu beschreiben. Es ist so irgendwie so ein.
You don't wanna lose your cool.
Ja, ja, es hat was davon. So dieses.
Ja, und das ist vielleicht genau der Fehler, ne? Es ist vielleicht genau der Fehler. Und deswegen müssen wir jetzt wie Greta halt unsere Coolness verlieren und sagen so, fuck nochmal, das Haus brennt.
Wir sollten langsam mal rausgehen.
Es ist keine gute Zeit zum cool sein.
Ja. Und ich hoffe natürlich schon, dass diese ganzen Klimaleugner vielleicht ja doch recht haben. Vielleicht kommt es ja nachher gar nicht so schlimm, wie wir alle denken. Aber ich so, und vielleicht
die hatten die in der Vergangenheit aber auch mit anderen Dingen nicht besonders viel recht, muss man dazu sagen. Also ihr Track Record ist nicht besonders gut.
Der ist katastrophal. Also ich möchte mich nicht darauf verlassen. Ich habe um Himmels Willen. Und die Wissenschaft lag auch schon öfters mal daneben. Und ich glaube auch, dass wir haben.
Bisher lag die, das ist ja das Interessante und das ist das, was mir Angst macht. Bisher lag die Wissenschaft in diesem Thema immer optimistisch, also im optimistischer daneben.
Ja.
Und was ich jetzt halt immer von Klimaforschern lese, ist halt.
Oh fuck, damit haben wir nicht gerechnet.
Oh fuck. Ja, unsere Modelle waren falsch, aber nicht in der Richtung, wie die Klimaleugner.
Aber jetzt muss man sagen, wir leben in einer Medienöffentlichkeit, was wir halt kriegen, was wir in unsere Timelines gespült kriegen, was in den Medien ankommt, sind halt auch nicht die, im Zweifelsfall, also wir leben halt in einer Welt, in der die kreischendste Nachricht die ist, die am weitesten verbreitet wird. Und das steht auch bei diesem Thema zu vermuten. Das heißt nicht, dass es nicht schlimm ist, um Himmels Willen. Also es fällt mir schwer, vielleicht sollte ich das mal tatsächlich als erstes versuchen, aber mir graut auch ein bisschen davor, zu versuchen, wenigstens halbwegs plausible Informationen zu dem Thema zu kriegen. Weil
versuch mal, das ist doch vielleicht einfach die eigentliche Aufgabe, versuch doch mal glaubhafte, beruhigende Nachrichten zu finden. Also nicht von irgendwelchen Klimaleugnern oder von irgendwelchen Forschers, die sagen so, ey, was ist mit dem Klimahype, ey? Sondern versuch doch mal wirklich Wissenschaftler zu finden, die sagen so, also ich finde, wie das jetzt hier gerade über die Medien gepeitscht ist, das ist jetzt auch nicht mehr angemessen. Ja, also das geht jetzt auch zu weit. So schlimm ist es dann doch nicht. Kommt mal wieder runter. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm. Ja?
Ja.
Versuch doch mal so eine
Stimme. Gletscher war doch nicht weg, wir haben nur an der falschen Stelle geguckt.
Ja, versuch mal so eine Stimme zu finden.
Ja.
Also ich glaube, was halt mal ein guter Test ist, halt wirklich sozusagen ja. das Counter-Narrative zu finden. Also, wo sind die Stimmen, die sagen.
Wo sind die glaubwürdigen Stimmen?
Also genau, also nicht irgendwie ein Poschardt oder ein Lindner oder sowas, ja, sondern halt wirklich jemand, der irgendwie was davon versteht so und sagt irgendwie.
Die Leute, die Ahnung haben.
Leute, die Ahnung haben. Und die findest du nicht.
Mhm.
Du findest ausschließlich Leute, die Ahnung davon haben und sagen so, oh fuck.
Mhm. Ja.
Es ist wie diesen Facebook-Post, ja. Also wenn das Bombenentschärfungsteam rennt, ja, dann sagst du nicht, das wird schon nicht so schlimm sein.
Ja. Ja.
Hm. Ich wollte unbedingt das Ganze hier nochmal in so einer positiven Note ausklingen lassen.
Ja, ich dachte, das kriegen wir mit dem Camp hin, aber wir mussten genau. Ja nochmal.
Genau. Ja. Ja, lasst euch nicht depressiv machen, das ist halt auch keine gute gute Methode. Ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, als ich da drüben war in Thailand, ich konnte es deswegen nicht ganz gut, richtig gut genießen, weil ich halt auch wirklich zu viele Nachrichten geschaut habe oder zu viele Nachrichten gelesen habe. Und mir ging es so ein bisschen wie es mir ging 2016, wo ich halt auch so eine leichte Depression gekriegt hatte von der Nachrichtenlage. Und irgendwie, aber das hilft ja nichts, ja. Also das ist ja, das bringt einen ja nichts, sondern im Endeffekt geht es jetzt darum, wie kann man Druck machen. Irgendwie. Und lasst euch nicht einreden, dass Druck machen auf die deutsche Regierung nichts bringen würde, weil Deutschland so einen angeblich geringen Einfluss oder vergleichsweise geringen CO2-Ausstoß hat auf die Welt und so weiter und so fort. Es geht darum, dass jeder bei sich, erstens, es geht darum, dass jeder bei sich selbst anfängt.
Ja.
Vor allem auf nationaler Ebene. Und es geht darum, dass auch Signale gesetzt werden.
Vorbildfunktion
und das halt sozusagen ein allgemeines Verständnis davon etabliert wird, was jetzt zu tun wird und sich Leute aufgerufen fühlen, was zu tun wird.
Und wir haben nichts zu verlieren, das ist das Irre. Unsere Wirtschaft wird schon, also ich meine, warum sollte die Wirtschaft zugrunde gehen, wenn man mehr in alternative Sachen investiert? Im Gegenteil, davon würde es der Wirtschaft besser gehen. Das Einzige, was halt passieren würde, und das ist, glaube ich, der Grund, warum es sind halt, also es ist ja so, oh Gott, wir können ja nicht die armen Kohle, die Braun, also das ist tatsächlich ein Argument, von was ich von jemandem gehört habe, wir können doch nicht die Braunkohleförderung einstellen, das ist ja ein totales Sozialproblem, weil dann wären ja fast 20.000 oder sowas Bergbauarbeiter müssten ja entlassen werden. Wie viele Leute sind entlassen worden, weil die Solarförderung ausgelaufen ist. Das sind weitaus mehr gewesen. Und Märkte sind halt Änderungen unterworfen, sondern es geht ja darum, dass halt bestimmte Klientelgruppen keine Lust auf Veränderung haben, weil das halt Geld kostet. Und Geld kosten heißt, es entstehen Arbeitsplätze bei. Weil wohin soll das Geld sonst gehen? Es geht an Arbeitsplätze. Es geht, du bezahlst es an Leute, die...
Häufig, ja.
Außer du verbrennst es, um ein bisschen mehr CO2 auszustoßen.
Aber was ich halt auch denke, ist manchmal so, vielleicht ist dieser Wirtschaftskrieg und diese eventuell drohende Rezession...
Ja, die Rezession kann uns vielleicht
retten. Ist vielleicht genau das, was uns jetzt rettet, so, ja. Aber sag mal, lass uns jetzt mal mit dieser Note enden, weil ich muss auch das Klo und ich will nicht nochmal eine weitere.
Und positiver wird es heute nicht mehr als das, hey, vielleicht kommt eine Wirtschaft, eine Rezession, die uns alle rettet.
Ey, vielleicht bricht die Weltwirtschaft zusammen. Ja. Lass uns alle hoffen. Ich meine ganz ehrlich, das ist besser, als wenn wir alle sterben, oder? So.
Ach ja.
Ich sag mal tschüss, ich gehe aufs Klo.
Michi sagt tschüss, ich sage dann oh Gott. Das war eilig. Da muss jemand Druck abbauen. Ja, Michi ist dann weg vom Fenster. Ich sage euch auch tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ah ja, Aufnahme läuft noch, alles gut. Genau. Lasst euch 20. September angesagt. Lasst euch nicht. Werdet nicht depressiv, werdet wütend und macht was. Lasst uns alle zusammen was machen. Hilft ja sonst nichts, ne? Insofern, bis zum nächsten Mal. Tschüss.